ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und dies ist der Podcast, in dem ich meine Neugierde ausleben kann. Ich spreche regelmäßig mit Menschen aus allen Bereichen des Lebens, die Spannendes und Interessantes zu erzählen haben. Wie zuletzt Janis McDavid, Inklusionspionier, der ja ohne Arme und Beine auf die Welt kam. Jan Ulrich oder auch Schauspielerin Ronja Forcher.
Ich sag's dir, ich bin, glaube ich, zu spießig für meine Eltern. Ich wüsste gar nicht, ob sie mit mir befreundet wären, wenn wir gleich alt gewesen wären.
In dieser Folge spreche ich mit Bettina Böttinger.
Talk mit Thies.
Ich liebe Smalltalk. Und ich finde, im Smalltalk bekommst du viel. Ja, total. Und es war am liebsten über Sport und über Essen. Und ich habe da auch irgendwie mitgemacht, keine Ahnung. Und höre morgens im Radio die Besprechung dieses Abends. Und dann schließt er mit den Worten, Bettina Böttinger, wie immer schrecklich. Hör mal. Ich saß da, ich guckte das Radio an und dachte, habe ich mich jetzt verhört? Es gibt so böse, sadistische, rücksichtslose, kalte Menschen, wo du denkst, dass es dir gruselt. Und dann hörst du Musik von Johann Sebastian Bach und bist mit einem Bein im Himmel. Deutschland ist doch ein wunderbares Land.
Ja,
wir haben hier so viel. Ich bin eine überzeugte Deutsche und ich möchte gerne hierbleiben. Das ist mein Land und ich möchte für die deutsche Demokratie einstehen. Klingt ein bisschen geschwollen gerade, ne?
Finde ich nicht.
Gut.
Also, ja, aber...
Da lassen wir es drin.
Bettina Böttinger wurde ja vor allem durch ihre Talkshows bekannt, wie zum Beispiel B trifft oder den Kölner Treff, den sie jetzt nicht mehr macht, aber dafür hat sie Podcasts für sich entdeckt. Ihr hört einen kleinen Ritt durch ihr Leben. Wir lassen eine KI ihre Handschrift analysieren, die ihr ja so wichtig ist, und sprechen über einige Schlüsselmomente ihres Lebens, wie ihren ersten prominenten Gast, den sie interviewte. Und ich musste auf dem Weg zu unserem Gespräch an meine erste prominente Person denken, die ich interviewt hatte, weil das genau in dem gleichen Gebäude stattgefunden hat, wo wir uns jetzt getroffen haben, im Gebäude des WDR in Köln, mitten in der Stadt. Und ich ging von der S-Bahn dorthin und stand plötzlich vor einem Seiteneingang, durch den ich vor ganz vielen Jahren bin, weil dieses Interview damals in der Garderobe der WDR-Fernsehstudios stattfand. Es ist der Eingang an der Rechtsschule 2 und dort durfte ich als junger Reporter für das Bundeswehrradio Kylie Minogue interviewen. Und der große Eingang ist aber jetzt um die Ecke natürlich. Da bin ich also hingegangen, habe auf Bettina gewartet. Und sie hatte vorher in der Stadt zu tun, irgendwo ihren Podcast zwischen den Zeilen, ihren aktuellen Podcast aufgezeichnet. Und ich wartete auf sie. Und sie war tatsächlich 15 Minuten vorher da, was mich immer unglaublich freut. Und dann erzählte sie mir, es ist ja auch wichtig, pünktlich zu sein. Denn am Freitag vorher, und das erzählte sie mir, während wir im Fahrstuhl standen, auf dem Weg in die zweite Etage des Gebäudes, am Freitag davor sollte sie für eine Stunde beim Deutschlandfunk Kultur dazugeschaltet werden. 10 Uhr, dachte sie. Um 8.55 Uhr erreichte sie aber einen Anruf aus dem Studio in Berlin. Frau Böttinger, wo sind Sie? Sie aber, Schock, es war eine Live-Sendung und die fing schon um 9 an. Und sie war, meine ich, noch zu Hause in den Sportklamotten und sie haben das Ganze dann am Telefon gemacht. Ihr erfahrt in diesem Podcast von einigen Hindernissen, die sie überwinden musste während all der Jahre. Es geht um die Demokratie in Deutschland, die es schwer hat, und es geht um Dackel. Und ihre eigene kleine Parzelle auf einem Weinberg. Es hätten aber auch alles ganz andere Themen werden können. Hat richtig Spaß gemacht mit ihr, vor allem auch dann, wenn man mal nicht gleicher Meinung ist.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag. Und ich freue mich. Guten Tag.
So, vor allem natürlich durch ihre Talkshows bekannt, mittlerweile aber auch Chefin einer Produktionsfirma seit 102 Jahren, vermutlich. So, dann herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ich habe eine richtig fiese Einstiegsfrage.
Ja, cool.
Also die ist nicht gemein, also auch nicht bös gemein. Aber Bettina, what's your story?
Gute Frage eigentlich.
Aber weißt du, was gemeint ist?
Nee.
Das ist nämlich ganz interessant. Mir hat eine mal erzählt, die mittlerweile Story Consultant ist, dass das eine Frage ist, mit der du in Amerika sehr oft begrüßt wirst. Nehmen wir mal an, du steigst am Flughafen ins Taxi. Möglicherweise fragt dich der Taxifahrer, what's your story? Und sie konnte damit erstmal gar nichts anfangen und hat dann aber festgestellt, dass man in Amerika sich selber komplett anders vorstellt, als man das in Deutschland tut.
Wie
denn? Wir zählen dann gerne unsere Berufe auf und was wir beruflich machen. Und da geht es aber vielmehr um, warum machst du Dinge, die du machst?
Aber warum soll ich das beim Taxifahrer erzählen?
Ja, weil man gleich eine emotionale Bindung herstellt.
Möchte ich aber gar nicht.
Ah, wirklich? Nicht mal mit Taxifahrer. Bist ja, du berüchtigt bei den Kölner Taxifahrern zumindest?
Ich fahre ganz selten Taxi.
Ja, ich
fahre KVB.
Nicht. Ja, warum kannst du kein Taxi fahren?
Das sind zu kurze Strecken, können das lohnt
Ach,
sich
okay,
nicht.
Verstehe. Ich kriege das vom Geld her nicht auf die Reihe. Weil ich sehe das Vorbeirattern für 10 Minuten fahren, 37 Euro. Ich schaffe das nicht.
Ganz ehrlich, wenn ich in Köln funktioniert ja manches gut und sehr viel mehr nicht so gut. Und dann fahre ich mit der Linie 16, fahre ich einmal mit der Kirche ums Dorf, bevor ich endlich am Hauptbahnhof bin. Wenn ich aber ein Taxi nehme für eine eigentlich sehr kurze Strecke, bin ich 20 Euro los. Und das finde ich ehrlich gesagt auch unangemessen.
Ja.
Dann denke ich aber, dass die TaxifahrerInnen es so schwer haben durch Uber und andere Konkurrenten, dass ich dann manchmal dann auch sage, na jo, es geht zum Bahnhof, mach mal locker.
Gut, also ein deutscher Taxifahrer würde dich das ja glücklicherweise nicht fragen. Aber sie hat festgestellt, dass schon Schulkinder es schaffen, innerhalb weniger Sätze sich sehr pointiert vorzustellen. Und das ist ihr aufgefallen und sie hat ein ganzes Buch draus gemacht.
Die Amerikaner sind ja auch so drauf, dass sie ein besonderes Unterhaltungsgehen pflegen und entwickeln. Und das fällt mir beim Stichwort Talkshow auch auf. Bei uns in Deutschland ist es ja manchmal so, dass man auch den Prominenten nur sehr auf die Sprünge helfen muss, damit sie tatsächlich auch mal so in die Sprachgänge kommen. Und in Amerika ist das nicht der Fall in den USA, sondern da sind die zack, sind die da. Ja. Aber wenn du sagst, what's your story,
ja,
dann habe ich immer so einen Leitsatz, auch für diese 30 Jahre Talken. Jeder glaubt an die Geschichte, die er für sein Leben hält.
Und vielleicht sind wir genau bei dieser Frage da. Jeder glaubt an die Geschichte, die er für sein Leben hält.
Weil sich unsere Sicht auf uns selbst ja eigentlich im Laufe des Lebens so oft verschiebt und verändert. Weil wir in neuen Lebenssituationen sind, weil wir die Vergangenheit anders bewerten, weil wir manchmal klüger und manchmal dümmer sind. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich vor 10 Jahren auf so eine Frage geantwortet hätte oder vor 25, keine Ahnung. Und jetzt habe ich meinen Standpunkt 2025.
Ja, und was ist aus diesem Standpunkt die Geschichte, die dein Leben ist? Wie könnten wir den Taxifahrer in Manhattan glücklich machen?
Ich glaube, aus einer großen Verwirrnis und aus einem großen Unglauben, dass aus meinem Leben wirklich was wird, ist dann doch über diesen Beruf der Journalistin eine ordentliche Story geworden. Und heute bin ich eigentlich da, wo ich nie hin wollte, weil ich keinen Plan hatte. Aber wenn ich zurückgucke, bin ich mit dem, was gelaufen ist, doch recht zufrieden.
Wann hattest du keinen Plan?
Bis ich 25 war.
Wo warst du, als du 25 warst? Was hast du gemacht in der Zeit?
Da war ich immer noch Studentin.
Ja.
Obwohl ich ja bereits mit 18,5 angefangen habe, an der Bonner Uni zu studieren.
Ja, 25 geht gerade noch so dann.
Ja, ich habe dann, aber wenn du überlegst, du fängst mit 18,5 an und bist dann mit 26,5 erst fertig, ja, dann sind das 8 Jahre, das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute werden die ja sozusagen durchgeschleust, die StudentInnen, und sind dann in der Regelstudienzeit zack, 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 fertig.
Mhm. Ja, also bei meiner Tochter erlebe ich anderes gerade, aber da sind wir fast bei den 8 Jahren.
Ja, dann,
nicht
dann,
ganz
dann
bei
erzähl,
den 6 Jahren.
Dann erzähl ihr von mir und sage, da kann noch was draus werden.
Ja. Okay, aber wenn du jetzt sozusagen, ich meine, in einem Satz, es ist so unglaublich schwer, aber dieser eine Kernsatz, der jemandem, der dich nicht kennt, deine Reise beschreiben würde. Und ich glaube, darum geht es meist. Es ist diese Heldenreise, von der man groß gesprochen einfach immer so spricht. Es geht auch ganz viel ums Scheitern bei den Amerikanern. Für die ist es Teil einer Erfolgsgeschichte. Die sehen das Scheitern
das
eher positiv.
Das gilt aber nicht für die neue Rechte.
Nein, für die neue Rechte.
Für die neue Rechte gilt ja gar nichts mehr von dem, was wir mal für wichtig gehalten haben.
Der Taxifahrer wählt doch nicht die neue Rechte.
Da bin ich mir nicht so sicher, der hat da wahrscheinlich auch Trump gewählt. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Obwohl, es sind ja nur die Hälfte der Amerikaner.
Ja, und das schon gar nicht die New Yorker.
Das darf man ja nicht. Ja, aber New York war immer ein Einzelfall an der Ostküste. Da war sehr europäisch, sehr europäisiert eben. Und anders als das, was man dann sozusagen die Weite Amerikas nennt.
Ja, gut, aber der Taxifahrer ist natürlich in New York, also in diesem Fall, der von Rebecca Vogels, wie die Autorin heißt, den sie damals getroffen hat. Und es hat sie wirklich zum Nachdenken gebracht. Das hat sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen auch, weil sie erzählte dann, ja, ich mache das und das und dann berate ich Firmen und so weiter. Und dann sagt er, yeah, but what's your story? Und sie hat es zuerst nicht mal kapiert. Also so in einem Satz, deine Heldenreise, was ist das größte Kapitel deiner Heldenreise?
Das ist jetzt nicht albern gemeint. Ich glaube, dass ich tatsächlich beim WDR durchgehalten habe. Das ist nicht immer einfach. Und die zweite ist, ich bin sportlich gesehen wahnsinnig engagiert, aber eigentlich untalentiert. Und ich habe in fortgeschrittenem Alter angefangen, Golf zu spielen. Und ich war so talentfrei und ich habe das durchgehalten. Ich habe mich mehrere Jahre zunehmend auf dem Platz blamiert und ich habe es durchgehalten. Und mittlerweile hat das, was ich da anstelle, irgendwie mit Golf zu tun. Mhm. Das waren zwei Dauerleistungen.
Warum war es beim WDR so schwer?
Ach nee, nicht schwer, aber es war, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass ich erst als Journalistin in einem ganz anderen Bereich tätig war. Ja. Und wenn man dann plötzlich und unerwartet in eine ganz andere Richtung geht, dann freut das nicht alle, weil die sich fragen, was bin die denn jetzt hier?
Also zunächst mal warst du Zeitungsjournalistin. Also
ja, das war ich vorher auch, aber dann war ich beim Radio beim Westdeutschen Rundfunk, was eine ganz tolle Zeit war. Und dann war ich halt beim Fernsehen beim Westdeutschen Rundfunk, was auch eine ganz tolle Zeit war. Und dann kam der Wechsel vom Journalismus in die Unterhaltung und da gehen die Uhren anders. Und das war am Anfang nicht einfach, aber ich habe es durchgehalten.
Warum war es nicht einfach?
Also das ist to tell a long story short.
Okay, Bettina Böttinger überlegt, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen?
Nee, also 93 war der WDR ganz stolz, dass er einen privaten, erfolgreichen Moderator zurückholen konnte, nämlich Roger Willemsen, den viele noch in bester Erinnerung haben. Mhm. Und der sollte eine Talksendung am Freitagabend bekommen, die sollte No Talk heißen, kein Geschwätz, habe ich es frei übersetzt. Und der hat aber gesagt, ich kann mit denen hier nicht arbeiten und war weg. Und daraufhin gab es ein Sendeloch und es gab die Ankündigung, wie toll, dass der kommt und so weiter und so fort. Und Nowotny, mit dem ich gut konnte, hat gesagt, das soll die Böttinger mal machen. Die kann moderieren, das hat sie ja nur bewiesen. Ja. Die ist festangestellt, das heißt, die müssen wir nicht extra bezahlen. Und wenn es schief geht, ist auch nicht so schlimm. Ja, da macht ihr eben wieder was anderes. Und so kam das und daraus wurde tatsächlich, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Nämlich erst viele Jahre Betrifft, das Kammerspiel und dann bis 2023 der Kölner Treff. Und dann habe ich gesagt, 30 Jahre, das ist genug für eine Geschichte, für eine Talkgeschichte. Und habe dann aufgehört und es war ein rauschendes Abschiedsfest und das war wirklich sehr toll.
Was hast du mitgenommen aus dem Abend, aus diesem allerletzten Abend?
Dass mein Team sich große Mühe gegeben hat, mir eine Freude zu bereiten. Und die allergrößte Freude war, glaube ich, tatsächlich, dass sehr viele KollegInnen aus der Technik kamen und mir alle einzeln eine Blume überreicht haben. Und das fand ich sehr, sehr rührend, abgesehen von dieser fulminanten Sendung, wo sonst was passiert und wo ganz viele tolle Prominente saßen und so. Ja. Da kamen die, mit denen ich an der Basis viele Jahre gearbeitet habe, alle so in der Reihe, haben sich in die Schlange gestellt und sich von mir verabschiedet. Und eben habe ich draußen vom Funkhaus einen getroffen und gesagt, ja, hallo, wie geht's? Und wir beide. Und das ist, finde ich, was sehr Schönes, wenn Teams zusammenarbeiten und so ein Vertrauen entsteht.
Und was steht zu Hause noch bei dir rum von diesem letzten Abend?
Das Kostüm hat mir was gebastelt, nämlich einen roten Sessel auf einem Podest, auf dem steht.
Also ganz klein, du zeigst es gerade mit Händen.
Ja, okay, so 30 Zentimeter hoch. Und auf dem roten Sessel sitze ich in meinem bekannten gelben Sommeranzug und habe eine Karteikarte in der Hand, auf der steht Kölner Treff. Das habe ich zum Abschied überreicht bekommen und das steht natürlich im Regal.
Ja. Yeah. Mir fällt gerade noch eine Podcasthörerin von uns, die in Spanien wohnt, hat eigentlich auch was Süßes erzählt. In Bezug auf sich vorstellen, sie war auf einer Party, es war jetzt Ende der 90er Jahre allerdings, und sie war auf einer Party und sie wunderte sich, denn sie hatte nur mit Schriftstellern, mit Poeten, mit Filmemachern, mit Fotografen, mit KünstlerInnen zu tun und war so total geflasht und stellte dann im Laufe des Abends raus, dass der eine irgendwo am Fließband arbeitet, der andere war ein Postler, und da hat sie festgestellt, dass die Menschen sich dort ganz anders vorstellen, nicht mit ihrem Beruf, sondern mit dem, was sie sich identifizieren, mit dem, woran sie Spaß haben. Und ich finde die Idee wunderschön. Es geht gar nicht um den Beruf als Erstes. Ich frage auch gerne, was machst du beruflich? Ich frage das natürlich auf so einer Veranstaltung oder Party. Aber die erzählen dir erstmal, wofür sie brennen.
Ich versuche das zu vermeiden, ehrlich gesagt, weil es klingt immer so nach einem Abfragen. Wer ist denn jetzt hier wichtig und wer nicht? Und danach kannst du ja gar nicht gehen.
Was versuchst du zu vermeiden? Zu fragen?
Dass ich frage, was machst du denn beruflich?
Beruflich, ja, dann kann ich total
sofort
nachvollziehen.
Dann habe ich sofort irgendeine Geschichte.
Aber
im
es ist
Kopf
der einfachste Einstieg.
Ja, natürlich. Aber es beeinflusst einen, wo man es, glaube ich, gar nicht haben sollte.
Ist das so?
Ja, finde ich.
Ich weiß nicht, ob mich das beeinflusst. Ich fände alles spannend.
Also, wenn mir sofort an, dass ich bin Universitätsprofessor oder Professorin, dann habe ich immer, oh.
Da bin ich gleich weg, ne?
Nein, wegweise ich jetzt nicht, aber ich habe da sofort so eine Ehrfurchtshaltung. Statt, ich liebe Smalltalk und ich finde, im Smalltalk bekommst du viel. Ja, total. Und es war am liebsten über Sport und über Essen.
Okay.
Essen, ich koche gerne und da kannst du Informationen bekommen, die gut sind. Du kannst dein Gegenüber gut einschätzen. Wie ist der oder die denn so drauf? Was ist denn in der Küche? Was essen die nicht? Was mögen die? Reden die wie die Italiener, wo das das Tagesthema immer ist? Was essen wir morgen? Was essen wir heute Abend und überhaupt? Und das, finde ich, ist eine gute Ebene, weil es ist nicht nur oberflächlich, sondern wenn du über Essen redest, redest du auch über deine Emotionen.
Dann wird es aber schon fast kein Smalltalk mehr wieder. Dann ist schon fast wieder Richtung Deep Talk.
Ja, aber nur fast.
Aber wirklich nur fast. Hat sich das über die Jahre bei dir geändert? Denn ich war früher zum Beispiel sehr gut im Smalltalk. Und inzwischen finde ich es einfach nur anstrengend. Inzwischen möchte ich am liebsten, dass wir sofort ans Eingemachte gehen. Dass man sich sofort erzählt, Alter, bei mir läuft es in der Beziehung gerade ganz schlecht. Was erstmal niemandem was angeht, verstehe ich. Aber das sind diese Gespräche, die bleiben und die dann am Ende so toll sind.
Ja, aber die müssen sich entwickeln. Ja, wir lernen es gerade kennen und sagst du, die ist ja so, ja, ich habe leider eine Krebsdiagnose. Da ist der andere natürlich irgendwie erstmal aus dem Puschen gefeuert. Ja, weil was mache ich denn jetzt? Also ich finde, so eine Kontaktaufnahme sollte niemanden von beiden oder von dreien oder vieren überfordern. Das sind ja auch Höflichkeitsgesten.
Ja, stimmt. Ich meinte ja aber auch, dass es sich schon organisch entwickelt, dieses Gespräch. Aber dass man eben sehr schnell bei so einer Offenheit ist, weil die Chemie ja stimmt. Ansonsten würde man es nicht machen.
Ja, aber ich erinnere mich gerade daran, dass Annette Frier in der Corona-Pandemie auch eine Art Podcast gemacht hat. Und da ging es immer um ganz zentrale Fragen. Beispielsweise, warum bist du hier? Was
auf
hält
der Welt?
Dich? Ja, genau. Ja. Nicht hier im Studio, sondern auf,
ja,
der Welt.
Auf der Welt.
Da hast du sofort so einen Berg vor dir, den musst du erstmal erklimmen und dann in wohlgesetzten Worten sagen, ja, das frage ich mich auch seit 20 Jahren.
Nur seit 20? Erst seit 20 Jahren. So dieses kleine Vorgespräch, wenn ihr Gäste gehabt habt im Kölner Treff, da habt ihr ja, was weiß ich, wie viel, 6 Gäste, 7 Gäste?
Normalerweise 6.
6 bis 7. Gäste bis 7. Ne, man geht dann ja vorher und macht einen kleinen Smalltalk. Gut, mittlerweile nach all den Jahren kanntest du die meisten dann schon. Aber ist das auch so eine Art kleines Vorgespräch, was dir auch Spaß bringt, was schön ist?
Ja, ich glaube, in dem Moment, wenn der Gast angekommen ist, war ich in der Gastgeberinnenrolle. Das ist ja auch eine Rolle und die ist auch wichtig. Und ich habe vom ersten Moment an die Verpflichtung eigentlich gehabt und auch das Gefühl, dem Gast zu vermitteln, dass ich mich freue. Und das stimmte ehrlich gesagt auch. Ich war zwar vorher manchmal auch verzweifelt, weil ich denke, oh, der kommt jetzt zum dritten Mal, was soll ich denn fragen? Aber in jedem Leben passiert ja wieder etwas Neues. So ist es ja nicht. Ja. Oder man ändert Ansichten von früher. Aber dann in der Situation des Gegenübers zu sein, das fand ich eigentlich ehrlich gesagt immer sehr leicht. Mhm. Ich bin auch Rheinländerin.
Ach, also Klischees sind Klischees, weil sie stimmen.
Oft. Nicht immer, aber sehr oft.
Ja. Und wenn du Fragen beantwortest, wie fühlt sich das für dich an? Man kriegt mal immer gefragt, so als Gastgeber, aber komplettes Wohlfühlen?
Ja, das kommt auf die Frage an, ganz ehrlich.
Ja, naja, generell, aber vor so einem Gespräch, also du bist natürlich durch einen gewissen prominenten Status schon oft in dieser Rolle gewesen, dass du zu Themen dich äußern durftest. Ich habe das, was ich auch bei vielen anderen Prominentinnen festgestellt habe, dass ich immer so erstmal die Angst habe, dass ich nicht interessant genug bin. Dass ich nichts erzähle, was interessant genug ist. Und habe das komischerweise festgestellt bei SchauspielerInnen, die seit 30 Jahren das machen und die trotzdem eine gewisse Unsicherheit haben. Und worüber sprechen wir denn? Und dann im Nachhinein auch erzählt haben, ja nee, ich wusste ja schon nicht, was mich hier erwartet. Und es hat mich total erstaunt jedes Mal.
Naja, SchauspielerInnen sind natürlich in der Situation beruflich, dass sie ihre Texte immer bekommen. Das muss man einfach mal so sehen.
Also nicht nur SchauspielerInnen, aber ich denke an konkret wirklich zwei, ja.
Die haben immer,
ich weiß, mit so guten Texten auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera ist natürlich.
Die sind an gute Texte gewöhnt, wenn sie Glück haben und gute Texte bekommen. Ja? Und dann sich auf den eigenen Text verlassen zu müssen, ist für manche tatsächlich auch mit einem gewissen Stress verbunden.
Ja.
Aber den wegzunehmen ist, glaube ich, nicht die große Herausforderung. Das ist eben das, was dazugehört, dass ich jemanden meine. Und wenn ich klarstelle mit dieser Frage, meine ich wirklich dich oder sie, wie sie jetzt vor mir sitzen, dann funktioniert das.
Wo hast du deine Ansichten, deine Meinung über all die Jahre verändert? Denn du hast gerade dich auf die Gäste bezogen.
Wie viel Zeit haben wir?
Mit dem spreche ich irgendwie jetzt schon zum dritten Mal. Aber okay, eventuell hat er seine Sicht auf gewisse Dinge natürlich auch verändert. Und es lohnt sich, darüber zu sprechen.
Aber die ganze Welt hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Wo stehen wir heute? Und natürlich bin ich heute nicht mehr an dem Standpunkt, wo ich vor 30 oder 25 oder 20 Jahren gewesen bin. Wir haben eine andere Art, beispielsweise auf die Welt zu gucken. Ich denke an die USA. ich versuche zu verstehen, was da eigentlich abgeht mit dieser neuen rechten Bewegung und wieso, ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen, wieso ein Peter Thiel so einen Einfluss hat, der alles das, was wir auch an christlichen Werten haben, mitleidig zu sein, Gnade walten zu lassen, uns als soziale Wesen zu begreifen, all das hat er über Bord geworfen. Und diese ganzen exzentrischen Milliardäre um ihn rum, alles Männer, inklusive Trump, die teilen ja diese Ansichten. Und ich frage mich, wie stelle ich mir das? Und dann behaupten sie, sind Christen. Das finde ich am allerinteressantesten.
Und es wählen Menschen, die ja wirklich so Art Christen sind, die fanatische, weil du hast vielleicht auch damals die Doku von Ingo Zamperoni gesehen, der durch die USA und den Mittleren Westen gereist ist. Und da sind wirklich also hochchristliche, religiöse Familien, die sagen, eine Frau kann den Job nicht machen, deswegen wählen wir Trump. Und du sitzt da vor dem Fernseher und denkst, okay, man kann...
Ja, aber es gibt bedauerlicherweise Konstanten in der Weltgeschichte. Dazu zählt leider Antisemitismus, dazu zählt leider die Frauenverachtung oder Geringschätzung von Frauen. Dazu gehört immer wieder die Herabsetzung von Fremden oder von dem Fremden, was Menschen Angst macht. Und das ist nun mal leider so und damit muss man versuchen umzugehen und in der Gesellschaft aufklärerisch tätig zu sein. Und dazu brauchen wir Meinungsfreiheit, dazu brauchen wir, wenn du mich fragst, demokratische Strukturen. Auch wenn Demokratie manchmal ein bisschen schwierig ist und länger dauert.
Ja, aber, Demokratie ist wahnsinnig zäh.
Aber ohne?
Also ja, gibt keine Alternative.
Gibt es eine Diktatur, die die Menschen glücklich gemacht hat?
Gibt es eventuell wirklich eine irgendwo auf irgendeiner Insel im hintersten Winkel dieser Welt?
Da war ich noch nicht.
Ich weiß es nicht genau. Ja, manchmal reicht es ja auch, wenn KorrespondentInnen darüber berichten. Die sind ja auch sehr vertrauenswürdig. Aber nein, ich vermutlich nicht. Interessanter, warst du mal im Iran?
Leider nicht.
Ja.
Bevor es so sehr in Anführungszeichen zur Sache ging, um es etwas läppisch auszudrücken, wollte ich unbedingt dahin, weil es so ein so wahnsinnig schönes Land sein soll. Und ja. Ich behaupte ja immer, dass die Welt eigentlich kleiner wird. Ja? Ich war selber zweimal als Berichterstatterin in Afghanistan. Da kannst du natürlich als Tourist heute nicht mehr hinfahren. Das macht keinen Sinn. Du kannst nicht mehr nach Syrien, weil Syrien so zerstört ist. Du kannst nicht mehr in den Iran reisen. Du kannst im Moment in anderen Ländern, ich würde im Moment auch nicht in die Türkei reisen, wo so massive soziale Unruhen sind. Da setze ich mich dann nicht als Touristin in ein schönes Café und gucke mir das von oben an. Das funktioniert doch nicht.
Ja, genau, denke ich auch. Ich habe neulich gesprochen mit einer kleinen Familie aus der Nähe von Freiburg. Die sind ein bisschen auf Weltreise gegangen mit einem VW-Bus. Und sind einfach gestartet und waren sie in der Türkei und sind sie immer weitergefahren. Bis Thailand sind sie nur mit dem Bus gefahren. Und sie waren auch im Iran. Und nicht nur, wie jetzt wirklich. Und es war für sie der tollste Abschnitt ihrer Reise. Sie waren komplett fasziniert von dem Land, von der Freundlichkeit der Menschen dort. Und man hatte sie gewarnt, natürlich, auch, das könnt ihr nicht machen, den und den Touristen ist etwas passiert. Die sind aber so ein bisschen abenteuerlustig, mit einem einjährigen Kind das Ganze. Was übrigens es leichter macht. Dieses Kind öffnet Türen. Hast du irgendeinen Grenzer, der schief guckt? Sobald du dein Baby da hast, werden sie alle weich. Das ist also ein Türöffner gewesen. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Und die haben gesagt, Iran ist faszinierend. Es sieht nicht so aus wie bei uns. Es gibt nichts Westliches. Da gibt es keine Cola, da gibt es keine Werbung. Gar nichts. Es ist alles anders, wie im Märchen. Die Menschen waren extrem freundlich. Und dann sagte ich natürlich, ja, aber sind die nicht wahnsinnig unglücklich? Und die Frauen, und du siehst kaum Frauen auf der Straße, ist ihnen auch aufgefallen. Aber die sagen, sie haben nicht das Gefühl gehabt, dass die unglücklich sind. Die haben sich arrangiert. Die arrangieren sich in ihrer Bubble. Und das
aber,
fand ich total eine ganz krasse Aussage.
Aber ich tue es trotzdem. Ich kümmere mich gerade um eine iranische Frau, die glücklicherweise das Land verlassen konnte und im Dezember des vorletzten Jahres in Deutschland mit ihren beiden Kindern ankam. Ja. Sie ist eine lesbische Frau, hat das in einem Interview auch gesagt, als LGBTQ-Aktivistin, ist sofort verhaftet worden und zum Tode verurteilt worden. Ist im Gefängnis gefoltert worden und ist dann durch eine internationale, es war eine Insta-Kampagne, an der ich auch beteiligt war, konnte sie ausfliegen. Ich habe sie dann gefragt, sag mal, wieso hast du eigentlich zwei Kinder? Er hat gesagt, ja, weil ich mit 14 zwangsverheiratet worden bin. Also die internen Strukturen sind für viele Menschen unerträglich. Und ja, das Leid ist so, so groß, dass ich das, glaube ich, auch nicht relativieren würde, wenn ich von einzelnen Persönlichkeiten herzlich empfangen werde. Es ist im Moment, es ist kein Land, in das ich reisen würde. Ich überlege mir sogar im Moment, ich habe eine Reise vor, eine relativ kurze, eine einwöchige Reise im September in die USA. Das ist allerdings eine Kunstreise. Mhm. Und dann habe ich wirklich gedacht, die Amerikaner schimpfen auf die Europäer. Die finden uns alle doof und von gestern. Sie beschimpfen uns bei der Sicherheitskonferenz. Und jetzt soll ich da hinfahren, mich schon bei der Einreise im Zweifelsfall schlecht behandeln lassen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe sie gebucht. Es ist dann vielleicht die letzte. Ich weiß es nicht.
Ich wollte im Oktober, aber ich habe noch nicht gebucht.
Okay, da haben wir was gemeinsam.
Ich will auch nicht erst abwarten, bis du da warst, denn dann ist es vielleicht zu spät, dann sind die Preise für die Flüge vielleicht zu sehr hochgegangen.
Also ja, das ist wahnsinnig teuer auch, das muss man sagen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fahre ich am liebsten nach Holland und Italien. Mhm. Das sind meine Länder.
Ja. Aber USA muss dann auch mal wieder sein.
Lange her.
Also ich war 2019 das letzte Mal da und ich liebe es ja, Theater zu gucken da. Es ist ja für mich so das Größte auf der Welt. Ich brauche keinen Strand, keinen Sonnenstrahl. Ich brauche nur ein Theater. War aber auch seit 2019 nicht mehr da. Und ja, mich zieht jetzt eigentlich auch nichts hin. Aber dann hast du auch Freunde, Bekannte. Und die willst du dann irgendwann auch mal wiedersehen.
Das stimmt.
Weißt du? Hast du denn schon Stories gehört aus deinem Umfeld? Jemand, der nicht sozusagen ins Land gelassen wurde?
Nee, aber wir haben schon diskutiert unter Freundinnen und Freunden, ob wir das eigentlich im Moment so angemessen und gut finden. Genauso wie wir diskutieren, um es ganz ehrlich zu sagen, wenn es einen weiteren Rechtsruck in diesem Land gibt, wenn also die neue Regierung nicht irgendwie für einen Umschwung sorgen kann, was ich mir von Herzen wünsche, ob wir dann wirklich in diesem Land bleiben, was dann zunehmend ausländerfeindlich wird und zunehmend von irgendwelchen verrückten völkischen Ideen besetzt wird.
Meinst du jetzt Deutschland oder USA?
Deutschland.
Noch? Du bist schon bei Deutschland,
wo gehen wir denn dann eigentlich hin und so? Und dann sagte einer irgendwann, Uruguay. Ich war, was willst du damals in der Welt in Uruguay? Da gibt es nur Rinder und
nette
Leute. Aber wo sind deine Freunde? Wir sind hier sozialisiert. Deutschland ist doch ein wunderbares Land.
Ja.
Ja, wir haben hier so viel. Ich bin eine überzeugte Deutsche und ich möchte gerne hier bleiben. Das ist mein Land und ich möchte für die deutsche Demokratie einstehen.
Und das wird ja auch hoffentlich klappen.
Klingt ein bisschen geschwollen gerade, ne?
Finde ich nicht.
Gut.
Also, ja, aber.
Da lassen wir es drin.
Aber in Anbetracht der Tatsache an sich, finde ich, ist es eigentlich eine ganz normale Aussage. Denken tut letztendlich fast jeder von uns so.
Ja, weil wir mit Sorge betrachten, wie es weitergeht. Ich finde einfach das Negative, was im Moment auch die öffentliche Meinung so beherrscht. Das finde ich eigentlich traurig. Ich finde, wir sollten uns irgendwie jede und jeder von uns fragen, was ist denn heute irgendwas, worauf wir uns freuen? Dieses, was uns Hoffnung macht und Zuversicht vermittelt, das ist doch das Entscheidende.
Ja.
Und das passiert doch schon, wenn du über die Straße gehst, Fußgängerzone hier, und du lächelst einen an, der lächelt zurück.
Mhm.
Ich finde es immer sehr schmerzhaft, wenn man gar nicht zurücklächelt.
Ja, das.
Also du hast einen Augenkontakt,
unangenehm, ist unangenehm,
dann lächelst du und diejenige oder derjenige guckt weg. Das finde ich dann immer, das ist unangenehm.
Ja, aber es passiert. In welcher Stadt passiert es am häufigsten, dass man nicht zurückgelächelt bekommt?
Ich tippe auf Berlin.
Ne? Warum auch immer. Ich glaube auch. Es war auch die einzige Stadt, die ich so im Sinn hatte. Ich weiß gar nicht, wie das in München zum Beispiel ist. Wird man in München auf der Straße, wird da zurückgelächelt? Bei den Bayern, ich weiß nicht. Oder in Hamburg ist man pretty steif. In Schleswig-Holstein definitiv ja. Da würde man wirklich sehr, sehr, sehr breit.
Ich schwärme sehr für Hamburg, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so eine schöne Stadt und
es ist
auch
schön.
Nicht nur so eine reiche Stadt, sondern ich habe eine gute Bekannte, eine Freundin, die in, wie heißt das denn jetzt einmal, Olsen oder so ähnlich. Und das ist ein so netter Stadtteil.
Ohlsdorf?
Nee,
so,
Ohlsdorf nicht.
Ach, Olsen.
So ähnlich wie Olsen.
Olsen gibt es auch, ne?
Ja. Vielleicht vertue ich mich. Ja. Und das ist, die hatten so eine tolle Atmosphäre und da lächeln dich die Leute auch an, das weiß ich definitiv.
Das ist schön. Also gut, wir versuchen die USA dieses Jahr noch einmal. Auf der anderen Seite, jetzt wo er die Urkunde von seinem, was ist
Opa.
Das, Geburtsurkunde von seinem Großvater hat, die Friedrich mitgebracht hat, vielleicht ist er den Deutschen jetzt auch wieder etwas besser und milder gegenüber gestimmt.
I don't know. Da kann man ja nicht drauf setzen, das wird sich ja täglich wieder möglicherweise ändern.
War aber ein gutes Geschenk, oder?
Es war originell.
Fand ich auch.
Da haben viele Menschen lange gesucht, bis sie das gefunden haben.
Fand ich auch.
So, ich fand aber auch interessant, dass Merz es überreichte. Und ich glaube, er hatte einen Redeanteil von 7,5%.
Ja.
Und ansonsten ist Trump zack. Genau. Und ich komme ja gerade von einer Podcast-Aufzeichnung mit dem Springer-Reporter Paul Ronsheimer.
Ey, du hast mit Paul gesprochen.
Der hat dann auch gesagt, ja, die Frage, über deren Antwort wir alle diskutieren, ja, das sind halt wie so zwei kleine Kinder, die sich prügeln im Sandkasten und irgendwann lass die mal und irgendwann holen wir die wieder auseinander. Ich meine, das mit einem solchen Kriegsgeschehen zu vergleichen, ist schon krass. Aber Paul Ronsheimer war derjenige, der die Frage gestellt hat. Was ist denn jetzt eigentlich damit los? Was wollen Sie tun? Mhm. Und dann war das die entsprechend originelle Antwort.
Ja. Bist du ins Innere von Paul durchgestoßen? Weil ich wollte auch gerne mit Paul sprechen. Ich meine, der liebt Podcast jetzt nicht so unbedingt. Ihr seid euch sicherlich öfter schon begegnet.
Nein, ganz kurz.
Okay, aber Paul, ich treffe meine Menschen immer face-to-face, also seit der Pandemie immer face-to-face. Und deswegen traue ich mich bei Paul noch nicht so ganz, weil da muss man immer damit rechnen, dass in letzter Minute abgesagt wird. Weil ja, wirklich, also er ist ja feuerwehrmäßig überall.
Ja, er war auch jetzt heute, das war wirklich, ich habe vorher ein bisschen gebibbert, er war in der Flughafen-Lounge in Warschau, weil er heute Morgen, und zwar, das wurde gestern Abend entschieden, er musste heute in die Ukraine fliegen und ist dann über Warschau geflogen und wir haben aber dann zugegriffen und gesagt, okay, nachdem er letzte Woche plötzlich weg war, nämlich in Washington, haben wir gedacht, okay, dann nutzen wir bitte den Dienstag in der Lounge eine Stunde. Und das war sehr lustig, weil man sah immer irgendwelche Menschen im Hintergrund hin und her rennen, ihren Flügen hinterher und so. Aber es war, glaube ich, wenn ich es sagen darf, ein gutes Gespräch und wir hatten einen guten Draht zueinander und er hat dann auch gesagt, und das erlebe ich öfter, ich bin eigentlich mit dir aufgewachsen. Ich habe öfter früher die Betriffssendung gesehen. Das war im Fernsehen was Neues. Ich war, wenn ich das so sagen darf, ein anderer Typ Frau.
Ja.
Nicht blond und lange Locken, sondern ganz anders. Ich habe andere Gäste versucht einzuladen mit meinem Team, was ja nicht alleine. Und das war schon eine spannende Zeit vor allen Dingen. Und ich höre das heute sehr, sehr häufig, dass viele dann sagen, ich bin logischerweise auch älter geworden. Das war toll, das als heranwachsende Person zu sehen.
Ja. Jetzt bist du wieder beim 1:1 Gespräch gelandet in deinem Podcast Zwischen den Zeilen, nachdem du wie viele Jahre Kölner Treff gemacht hast?
Kölner Treff war 17.
Also 17,
insgesamt 17 Jahre. 30 Jahre Freitagabend.
Ja. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend, wenn man zu zweit jemanden interviewen muss?
Habe ich ja nie.
Nee, ich weiß, aber habt ihr das nie, auch anfangs nicht?
Wir haben ein einziges Mal einen Versuch gestartet mit dem Kölner Treff. Das war mit Achim Winter, der ein total netter Kollege ist. Das hat aber nicht funktioniert. Das Konzept war falsch. Und dann habe ich es alleine übernommen. Und insofern war ich, ob bei Betrifft oder später halt im Kölner Treff, immer alleine. Und Podcast logischerweise auch. Und das ist jetzt eine neue Herausforderung, weil eine Stunde sich mit einem Menschen intensiv zu unterhalten, und es darf ja auch unterhaltsam sein, so ist ja mal nicht, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und ich habe einfach gesagt, als ich mir überlegt habe, ich bin Journalistin und ich möchte jetzt nicht gar nichts mehr tun. So ein Podcast-Gespräch, das ist immer meins gewesen. Und ich möchte Menschen einladen, die mich wirklich interessieren und die eine Haltung haben. In dieser Zeit, wo uns alte Gewissheiten um die Ohren fliegen, wo sich die Gesellschaft verändert, wo wir uns verändern so rapide, die ganze Welt, möchte ich mit Leuten auch darüber reden, was ihnen Halt gibt. Und das habe ich, die erste Folge war mit Annette Frier. Das bleibt das Schöne am Podcast, ist ja, das bleibt ja stehen im Netz. Das heißt, ich kann die neue Folge hören. Ach, das ist ja interessant.
Ja.
Dann höre ich mal bei Annette Frier rein oder bei Echo Fresh oder bei Christina Dorego. Und das macht großes Vergnügen, ist aber ganz schön viel Arbeit.
Ja, bereitest du das alleine vor?
Ich habe einen Redakteur, mit dem ich wahnsinnig gerne arbeite.
Du hast immerhin einen Redakteur. Jetzt stell dir vor, du würdest das alles alleine machen.
Dann würde ich verrückt.
Danke. Das ist mein Leben. What's your story? That's my story.
Okay.
Ich bin kurz vorm verrückt werden.
Das ist schon anstrengend.
Ja,
also, das muss ich wirklich sagen.
Was gibt dir Hoffnung für diese Zeit, in der wir ja alle, und Hoffnung ist das Wichtigste überhaupt, Hoffnung haben. Solange wir Hoffnung haben, bleiben wir nicht stehen.
Also erstens habe ich im Laufe, und das wirst du vielleicht genau nachvollziehen können in deinem Job, erstens habe ich im Laufe dieser vielen, vielen Jahre so viele beeindruckende, tolle, warmherzige Menschen kennengelernt, dass das ist wie ein Schatz ist, den ich mit mir rumtrage durch mein Leben. Ja? Und dann weiß ich natürlich auch, dass der Mensch insofern eine Fehlkonstruktion ist, als es auch das Gegenteil gibt. Es gibt so böse, sadistische, rücksichtslose, kalte Menschen, wo du denkst, dass es dir gruselt. Mhm. Ja? Und dann hörst du Musik von Johann Sebastian Bach und bist mit einem Bein im Himmel. Das gibt mir Hoffnung. Was Menschen in der Lage sind zu erschaffen. Das kann ein technisches Wunderwerk sein, das kann eine wunderbare Musik sein, das kann ein Bild sein, es kann ein Film sein, es kann aber auch ganz einfach ein Gespräch sein. was dich so weit nach vorne bringt, dass du auch da wieder so eine Wärme in dir spürst.
Ja.
Und das ist das, glaube ich, was wir Menschen brauchen.
Oh, ich habe einen schönen Gesprächsgast für dich, die fast alle diese Punkte erfüllt. Hm? Comedienne Nicole Jäger, die du ja kennst.
Ich kenne sie ja.
Hast du sie schon gehabt in der Sendung?
Nee.
Mit der musst du sprechen.
Okay.
Die ist einfach inspirierend. Alles, was sie sagt, ist Gold. Das kannst du auf eine Waage legen.
Das merke ich mir.
Ja, Nicole Jäger.
Ja, vielen Dank.
Eine wirklich.
Komm, schieb mir Tipps rüber.
Ja, tauschen wir gleich noch aus. Ich habe noch eine super Ameisenforscherin.
Ah.
Was erstmal super nein klingt. Ich habe den Tipp von Bärbel Schäfer bekommen damals.
Ja.
Und sie meinte, hast du schon die Ameisenforscherin gesprochen? Ich, nein, kenne ich nicht. Die musst du machen, mein bester Gast, den ich jemals hatte. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und es war einfach nur toll und faszinierend. Und auch das ist eben eine Frau, die brennt für eine Sache, ja, die voller Leidenschaft ist und dir dann noch erzählt, wie genial Ameisen sind. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß, wie genial Bienen sind. Ameisen sind genauso.
Ich glaube, dass Ameisen extrem interessant sind.
Total.
Was die bewerkstelligen, was die machen, was die aushalten, wie die zusammenhalten.
Das ist der Hammer.
Ja.
Dann gibt es eine Selbstmordattentäterin unter den Ameisen, die sprengt sich selbst in die Luft, wenn Feinde von außen kommen. Einfach nur, um den Ameisenbau zu schützen. Also die haben so eine Mischung und können selber explodieren. Also ich habe wirklich gestaunt. Und sie benutzt auch diese Ausdrücke, wie Selbstmordattentäterin.
Es gibt ja so eine tolle Buchreihe. Die geht dann Esel, Ameisen, Braunbären. Und es ist so dünne Heft. Ich habe den Verlag leider vergessen.
Ja.
Da vertiefst du dich da plötzlich. Nashörner,
ja.
Das Nashorn, eine interessante Gattung. Und das finde ich auch immer sehr interessant. Ich habe aber, glaube ich, erst zwei davon gelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Esel, aber der wäre mir immer schon super sympathisch.
Lies Ameisen.
Okay.
Lies Ameisen. Wer war, und das ist nur so lustig, weil ich musste jetzt an diese Geschichte denken, als ich an diesem Gebäude hier in Köln am WDR vorbeigelaufen bin, an der Rechtsschule 2. Das ist der Eingang für, auch Fernsehen früher? Ist das so, wo die Fernsehgäste auch
unten
kommen?
Unten im Keller.
Ne? Unten im Keller. So. Und daran musste ich denken, dass ich dort meine allererste prominente Interviewpartnerin hatte, vor über 30 Jahren. Erstmal, wer war dein erstes Prominenten-Interview?
Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das Werner Höfer. Früher
Werner
eine Fernsehlegende.
Höfer. Ja.
Dann, wenn ich das so sagen darf, gedisst, weil aus der NS-Vergangenheit einiges an das Tageslicht gekommen ist. Seine Tochter ist ja mittlerweile weltberühmt, Candida Höfer, die fantastische Fotografin, Künstlerin.
Siehst du, wusste ich nicht. Und er hat ja den internationalen Frühschoppen gemacht.
Der hat den Frühschoppen gemacht,
ARD,
wo sehr viel am Sonntagmorgen geraucht und getrunken wurde. Eine herrliche Sendung.
Über Politik aber auch gesprochen wurde.
Natürlich.
Ganz viel,
ne? Und ich hatte, es gab früher Holly Münd in Bocklemünd, dem Produktionsgelände, wo früher tatsächlich noch Fernsehen gemacht wurde und wo viel passierte. Heute wird ja leider sehr viel Geld für die Pensionen nur ausgegeben. Ist nicht so übrig fürs Programm, aber es ist, wie es ist.
Mhm.
Und da hatte man dann sonntags immer Programmprotagonisten, Protagonistinnen. Und mit denen, also mit ihm, das war der erste, durfte ich dann am Sonntagnachmittag in Holly Münd eine Stunde reden. Und ich wusste, dass er Wein trinkt und habe damals schon erkannt, also wenn ich das im WDR in Auftrag gebe, gibt das einen bürokratischen Rattenschwanz, bis ich mal irgendeine Pulle Wein habe und wahrscheinlich ist der schlecht. Dann habe ich, obwohl ich ja nun gerade erst dabei war, noch frei, eine Flasche Rheingauer Weißwein in einer Kühlmanschette mitgebracht, zwei Weingläser für uns beide, habe das aufgebaut und mit dieser Geste hatte ich Werner Höfer um den Finger gewickelt. Der war so beeindruckt, weil ihn das so überrascht hat. Es war wirklich, und ich habe das tatsächlich, ich habe meinen Gesprächsverlauf neulich gefunden. Und es war wirklich ein tolles Gespräch. Wie gesagt, hätte ich ihn 3, 4, 5 Jahre später interviewt, hätte es anders ausgesehen, weil dann wäre ich auf das sogenannte Dritte Reich und seine Rolle zu sprechen gekommen, wie er über den Pianisten, der glaube ich sogar zum Tode verurteilt worden ist, oder kaltgestellt wurde in jedem Fall, wie er über den geschrieben hatte als Journalist. War aber noch nicht bekannt und das habe ich so in Erinnerung.
Das war ein schriftliches Interview von dir.
Ich hatte mir vorher aufgeschrieben, was ich von ihm wollte.
Ja. Ach so, du hast nur diese Notizen noch mal gesehen.
Die habe ich gefunden.
Ey, dass du diese Notizen noch hast nach 40 Jahren oder wie lange.
Weil normalerweise, bis heute schreibe ich mir im Füllhalter handschriftlich auf Karteikarten, weil ich mir das dann besser merken kann. Und wenn eine Sendung vorbei ist, schmeiße ich die Karteikarten weg.
Ja.
Was manchmal ärgerlich ist, wenn ich eine Buchbesprechung mache oder ein Gespräch über ein Buch, schmeiße die Dinger weg und dann kommt da eine Stunde später derselbe Gast nochmal. Das erlebe ich jetzt wieder im Sommer, wenn ich im Literatur am Dom mache in Altenberg. Das ist eine tolle Veranstaltung. Habe ich noch einmal die Autorin Husch Justen und habe jetzt schon verzweifelt gesucht, wo sind meine Karteikarten? Dann fange ich immer wieder von vorne an. Ist aber gut für den Kopf.
Ja. Mein erster prominenter Gast, und ich war damals bei der Bundeswehr, und da haben wir so Bundeswehrradio auch gemacht,
ja,
war in den in einer Garderobe der WDR-Fernsehstudios an der Rechtsschule 2 Kylie Minogue. Die,
oh.
Wirklich, ich war 18, 19 und sie hatte gerade ihren ersten Nummer 1-Hit mit Locomotion und I Should Be So Lucky.
Ja.
Und sie war abends, 18 Uhr bei dieser Regionalsendung abends im Fernsehen. Ich wurde also eingeladen, dort in der Garderobe mit ihr zu sprechen. Und was mir auffiel, es gab nur zwei Stühle und die waren festgeschraubt auf dem Boden.
Oh.
Du konntest die Stühle nicht bewegen. Sie waren festgeschraubt. Also musste ich mich vor sie knien und ihr das Mikrofon vor die Nase halten. Und das ist mein allererstes Interview.
Und mit 18 mit einem solchen Star auf Englisch ein Interview zu führen, ja, ist mal eine Herausforderung.
Ich bin mit englischem Radio groß geworden, deswegen war ich da total dafür. Das war dann auch okay, aber... Siehst du mal, und da bin ich eben vorbeigegangen und musste an diesen Augenblick denken, an der Rechtsschulzeit. Und dass diese Stühle festgeschraubt waren. Und ich frage mich, ob die heute auch noch festgeschraubt sind, aber du wüsstest es. Du konntest sie nicht verschieben.
Ja.
Zwei Stühle.
Ja, sonst wackeln die Gäste immer.
Nee, ach so, ja, das war nicht im Studio, das war in der Garderobe.
Ah, okay.
Also zwei Stühle in der Garderobe, es war so ungewohnt. Okay. Ja, du hast gerade gesagt, du schreibst alles handschriftlich, damit du es dir besser merken kannst.
Ja.
Ne? Ist ja auch der alte Trick und so, ist sehr gut.
Ich finde aber auch, Handschrift ist was so Persönliches, ja, dass mich das Grauen überkommt, wenn ich mir vorstelle, dass die Schülerinnen und Schüler heutzutage keine Handschrift mehr entwickeln sollen. Das ist auch urmenschlich.
Deswegen hast du auch deine Unterschrift, Bettina Böttinger, auf deiner Webseite.
Habe ich.
Ganz oben. Ja.
Ich habe länger nicht drauf geguckt.
Also, da ist dein Gesicht zu sehen und hinter deinem Gesicht ist ganz groß handschriftlich Bettina Böttinger. Und ich habe es mal kurz analysiert.
Und?
Also die Schriftart, eine Mischform zwischen Druck und Schreibschrift, ist eher künstlerisch.
Aha.
Mhm, dass du es weißt.
Mischform.
Genau, der Schreibdruck war relativ schwer zu beurteilen, aber die Linien wirken kontrolliert und gleichmäßig. Das deutet hin auf emotionale Ausgeglichenheit oder bewusste Selbstkontrolle.
Das erzähle ich heute Abend meiner Frau.
Oder? Würde die was anderes sagen? Was hat die letzte Woche erlebt, was zu einer gegenteiligen Meinung führen würde?
Nee, ich glaube nichts.
Kannst du laut werden? Wann hast du das letzte Mal geschrien?
Im Stau.
Echt?
Stau ist bei mir leider persönlichkeitsverändernd.
Ist das witzig? Ich habe nachher nämlich für dich noch so eine kleine Rubrik. Vervollständigen Sie bitte spontan diesen Satz. Und der erste Satz ist, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt.
Nee, das finde ich nicht schlimm.
Ah, das findest du nicht schlimm?
Das finde ich nicht schlimm. Dann hupe ich, dann ist gut.
Okay, aber Stau.
Aber Stau finde ich, wenn ich nicht weiß, wie lange das dauert. Und ich muss dazu sagen, dass ich zwei Dackel habe.
Ja.
Und der eine Dackel, Fienchen, ist mittlerweile 14 Jahre alt. Und seit 10 Jahren, die fing mit 4 Jahren an, jammert und randaliert die im Auto. Aber richtig.
Mhm.
Und zwar von Köln bis zum Gardasee. Der bist aber urlaubsreif, das kann ich dir sagen.
Ja.
Der Hund übrigens auch.
Ja, und zurück mit der Post geschickt. Ja, und dann willst du dir das nochmal antun.
Nee, da müssen wir durch. Da müssen wir durch.
Gibt es schalldichte Hundekörbchen?
Nein, nicht, aber ich habe sie tatsächlich vor einem Jahr daran gewöhnt, hinten in einem Korb im Kofferraum, also ich habe einen Kombi, keine Sorge, zu sitzen.
Klar.
Da ist zumindest etwas weiter entfernt die Akustik, die von ihr ausgeht.
Fienchen benannt nach?
Nein, das war einfach, ich habe die gesehen mit 8 Wochen, das war ein Fienchen.
Und der zweite Dackel heißt?
Hat aber Ilse.
Ach, benannt aber nach niemandem?
Nein, niemanden.
Ilse.
Der erste Dackel war benannt nach, der erste Dackel mit 25 war nämlich...
Der hieß Werner, nach deinem ersten prominenten Gast.
Nein, da war ich noch nicht bei mir. Nein, der hieß Piefke und das ist ja leicht Piefke. Darauf zu kommen, natürlich, ja, Erich Kästner und Pünktchen und Anton.
Ja, Piefke. Ach, mit Polly Hütchen.
Ja, ein Leben ohne Dackel ist mir nicht möglich.
Ach, das ist der Klassiker.
Das ist so.
Also ich habe aber den Satz bis vor knapp einem halben Jahr den Kopf geschüttelt, weil mir Dackel nicht so, weißt du, ich bin jetzt kein großer Hundefreund, aber wenn ich so ein Chow Chow sehe oder mal so ein Bernardiner, denkst du, ah ja.
Hör mal, du bist aber figürlich, erinnerst du mich weder an Chow Chow noch an Bernardiner.
Nein, ich will ihn ja auch nicht besitzen, ich will auch nicht so werden. Ich finde ihn einfach nur sehr ansprechend. Früher war ich großer Fan von Kevin Keegan, dem HSV-Spieler aus England, Ende 70er Jahre noch,
Kevin,
weißt du ja.
Nachdem heute noch Jungen benannt werden.
Wirklich?
Hm,
immer noch?
Zumindest im Osten.
Und er hatte zwei Bobtails. Und Bobtails fand ich auch ganz klasse. Aber in Baden-Baden vor knapp einem halben Jahr kam mir ein Pärchen entgegen mit einem Dackel. Und der war so knuffig, dass ich wirklich, ich habe gedacht, krass, ich bin ein Dackel verliebt. Und das hätte ich nie für möglich gehalten.
Es gibt im Moment eine Dackelschwemme, das beobachte ich mit Sorgen, weil Dackel ist kein einfacher Hund. Muss man wirklich darauf aufpassen, der darf auch keine Treppen steigen und dies und jenes. Man muss sich mit Dackeln auskennen, die haben schon einen sehr eigenen Willen. Ja. Und Ilse war auch in der Hundeschule, hat die Hundebegleitprüfung mit 1 bestanden, hat sie einen Tag später wieder vergessen, ist klar. Und Fienchen habe ich dann mit 13 Jahren zum ersten Mal auch mit dahin geschleppt. Die hat ein bisschen kariert geguckt, hat aber irgendwie mitgemacht.
Ah, okay.
Es gibt viel Spaß mit diesen Hunden.
Aber Ilse hat dich verarscht. Ilse hat euch alle hinters Licht geführt.
Im Prinzip ja.
Aber man will natürlich das nicht so sehen. So, das war also die bewusste Selbstkontrolle, die nur im Stau halt mal verloren geht. Ach, lustig. Auch wenn jemand im Auto ist oder wenn du alleine bist.
Nee, meine Frau weiß das und achtet auch schon besorgt auf irgendwelche Rücklichter, Bremslichter, wenn sie die von Weitem schon sieht. Das tut mir nicht gut.
Ja. Was super ist, wenn man so ein Auto hat, dieser automatische Tempomat, der also automatisch, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt, der automatisch abbremst. Du musst also nicht bremsen, Gas geben, sondern er macht das alles.
Tempomat.
Nee, aber ein Tempomat, das ist ein Abstandstempomat. Was nochmal was anderes ist als ein Tempomat. Aber meiner du hast dann wahrscheinlich. Und damit, finde ich, lässt sich Stau ganz gut ertragen.
Ja, der wird ja nicht kürzer, der Stau.
Nee, er wird nicht kürzer, aber man muss nicht ständig Gas drücken, wieder zurück und Gas drücken, sondern das Auto macht es alleine. Man kann etwas mehr entspannen. Es sei denn, du stehst für länger als 6-7 Sekunden, dann musst du wieder neu starten.
Ja, so ist es.
Für mich haben Staus nicht mehr den gleichen Schrecken wie früher. Durch einen Abstandstempomaten. Aber gut, bei
das
dir
war
bringt
der
auch
Werbe, das war der Werbeblock.
Abstandstempomat, jetzt. Auch Bettina Böttinger fährt einen Abstandstempomaten. Von der Marke muss nicht mehr schreien. Also könntest du jetzt eine echte Marke nennen? Also ich nicht.
Naja, also ich weiß schon, welche Automarke ich fahre, weiß ich schon.
Ja, nee, also Gottes Willen, also das würde ich jetzt. Ich bin immer noch überrascht, wenn ich so einen privaten Podcast höre oder auch eine private Fernsehsendung wie Wer wird Millionär, wenn dann plötzlich so über ganze Produkte gesprochen wird. Ja, welches Auto fahren Sie denn? Ja, ich fahre das und das und das Auto. Dann bin ich mal noch erschrocken, weil ich genauso wie du auch öffentlich-rechtlich natürlich sozialisiert bin und auch nichts anderes kenne.
Für mich jetzt auch neu bei dem Podcast, weil wir haben ja gerade erst angefangen.
Und es ist ein privater Streaming-Plattform.
Podcast. Es ist ein privater Podcast. Ja? Und natürlich brauchen wir dann auch möglichst bald Werbepartner, ehrlich gesagt. Und ich habe dann nur zu der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, gesagt, ich möchte aber schon wissen, wer es ist. Also ich möchte jetzt nicht für irgendein Produkt Werbung machen, wo ich sage, oh nee, kommt mir nicht in die Tüte.
Ja.
Das möchte ich nicht. Andere machen das nur wegen der Kohle, ich möchte das nicht.
Und die Frage ist, ob jedem das Gleiche ausgespielt wird. Aber das kann man natürlich einstellen. Ach, im Moment macht ihr es auch noch jetzt in der Hoffnung, dann später jemanden.
Im Moment ist es ein Invest. Ich verdiene ja im Moment noch gar kein Geld, logischerweise. Ja. Aber ich habe gesagt, okay, ich investiere das in die Firma, in das, was man so braucht. Und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Ich hoffe gut.
Ja. Podcasts funktionieren ja am besten mit 2 Prominenten. In dem Fall könnte laufen. Oder ist die Blase bald geplatzt, weil es so viele Podcasts gibt?
Das glaube ich überhaupt nicht. Es ist ja so eine bemerkenswerte Entwicklung, dass zum einen die Nachrichten, die wir aufnehmen oder gerade die jungen Leute, immer kürzer werden, siehe TikTok oder Insta, dass aber Podcasts also eine ungeahnte Erfolgsstory hinter sich gebracht haben bis jetzt und auch weiter, weil die Leute dann auch wieder das Bedürfnis haben, zuzuhören. Mhm. Und man sieht ja auch, wenn man durch die Stadt geht oder über Land, im Wald, überall haben die Menschen weiße Stöpsel im Ohr oder größere. Und im Zweifelsfall hören sie entweder Musik oder eben Podcast.
Aber meistens Deutschrap, ne?
Ah. Aus dem Alter bin ich jetzt ehrlich gesagt raus.
Auch seit Eko hat sich das auch nicht geändert. Einer deiner ersten Gäste. War dein zweiter Gast, glaube ich, in dem...
Den mag ich so persönlich. Der hat so eine Bandbreite von dem, was er zu erzählen hat und was er macht und was er tut. Den finde ich einfach... Eko Fresh ist einfach ein super Typ.
Ja, ich habe nur einmal kurz mit ihm gesprochen. Da brachte er er war kurz davor. Es war morgens um 7.40 Uhr. Und ich sprach mit ihm, glaube ich, weil einer seiner Texte in ein Schulbuch kam.
Ja, genau.
Und haben ihn morgens erreicht, kurz bevor er die Tochter zur Schule brachte. Und ich kannte ihn vorher gar nicht. Und was für ein unglaublich toller, herzlicher Typ.
Ja,
also seine Musik kenne ich im Prinzip nicht, aber ich habe ihn auch als Schauspieler mal gesehen in diesem Vierteiler da, die Gewinner, Glücksgewinner. Du weißt, was ich meine?
Ja, und er will auch ein bisschen mehr in Richtung Schauspiel, weil er sagt, wie lange kann ich eigentlich Rapper bleiben? Das ist ja schon ein Genre, was relativ jung besetzt wird. Und mit diesen Gedanken trägt er sich. Und auch eine tolle Familie, muss ich sagen.
Ihr seid euch in den letzten 30 Jahren mehrfach begegnet. Mehrfach. Also ihr kennt euch aus diesem allerletzten Gespräch. Was hast du Neues mitgenommen von Eko?
Ich glaube, ich war nochmal überzeugt davon, wie sehr er sich einsetzt, auch gerade als Mann für bzw. gegen Gewalt gegen Frauen. Das wusste ich zwar schon, aber wie konsequent er das macht und wie sehr er ein Familienmensch ist, der mit seiner Frau so herzlich zusammen ist und so gleichberechtigt, das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Wir hatten ja auch vorher eine Folge produziert von meiner Firma Krause kommt mit Ecofresh, die ich mir natürlich vorher auch angeguckt habe. Ja. Und die kannte ich ja eh schon, aber da habe ich das nochmal gesehen, was für ein warmherziger, toller Typ das ist. Mhm. Und ich finde es immer so interessant, was eben Menschen aus ihrem Leben machen. Also wirken sie ausgeglichen, wirken sie gehetzt, wirken sie unter einem bestimmten Druck stehend. Das ist ja auch oft in den Medien oder auch in der Kunst. Ja? Wie geht die Erfolgsstory weiter oder eben auch nicht? Und das kriegt der, glaube ich, als Typ unheimlich gut hin.
Und was macht er? Also wie weit geht er, um sich gegen Gewalt Frauen gegenüber einzusetzen?
Er hat unter anderem einen Song darüber geschrieben. Mhm. Er ist mit seiner Frau in Aufklärungsveranstaltungen gegangen und hat sich im Fernsehen dagegen eingesetzt. Dieses Lied ist beeindruckend. Ich kann es nicht singen. Nee. So weit geht es nicht.
Also das zumindest nicht jetzt, aber wenn wir gleich den Wein ausgepackt haben.
Dazu ist es zu früh. Und ich finde das auch so bemerkenswert, dass ein Mann sich so damit auseinandersetzt oder ein Partner, es kann auch eine Partnerin sein, dass die Partnerin wirklich so gedemütigt und geschlagen worden ist, das auszuhalten und daraus eine Kraft zu entwickeln und selber zu sagen, weißt du was, wir verarbeiten das gemeinsam. Wir machen da was mit und wir gehen damit nicht nur in eine Therapiestunde und machen das für uns, heile, versuchen das, sondern wir gehen damit an die Öffentlichkeit, weil es ein großes gesellschaftliches Thema ist. Da habe ich ehrlich gesagt größten Respekt vor. Und das sind beide so fröhliche Typen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass beide jetzt, was man meint, oh, die haben aber jetzt auch Schaden genommen oder so. Nein, die gehen es offensiv an und verbreiten, was wir eben gesagt haben, sie verbreiten Hoffnung und Zuversicht.
Machen wir kurz nochmal hier mit dieser Analyse deiner Handschrift weiter, die auch so wichtig ist. Ja, ja, wir sind abgekommen ein bisschen. Aber das ist ja das Schöne, oder? Ich meine, du kennst es ja auch. Du hast einen Zettel, da stehen, was weiß ich, 30 Fragen drauf. Und 3 davon wurden am Ende einfach behandelt. Und dann ist es perfekt, ne? Mhm. Oder nicht?
Jetzt bin ich mal gespannt, was du mit meiner Handschrift weitermachst.
Ja, ich weiß. Hast du Angst, ne? Aber nee. Linienführung. Fließend, aber leicht gebrochen an einigen Stellen. Es ist eine Kombination von Kreativität und analytischem Denken. Klingt total positiv.
Ja, klingt's auch. Jetzt, ich warte auf das Negative.
Ja, muss nichts Negatives kommen.
Ach so.
Also eine Handschrift muss ja nichts Negatives zeichnen. Die Neigung, eine leichte Rechtsneigung.
Was du
natürlich nicht so gerne hörst. Das hört man diesen Zeiten nicht so gerne.
Aber man muss ja dazu auch mal sagen, diese Begriffe links und rechts haben sich ja vollkommen verschoben.
Ja.
Also die sind über Phasen wirklich irrelevant geworden. Plötzlich kommen die wieder hoch. Ja. Nicht zuletzt auch durch die linke Partei, die ja einen großen Zuspruch erlebt. Ja. Alleine durch die sehr clevere Arbeit im Netz, muss man sagen. Aber alles
andere. Und durch
andere,
Heidi?
Ja, natürlich.
Heidi und das Netz.
Genau. Oh, ein schöner Buchtitel.
Heidi und das Netz. Die Linke. Okay, also das war diese leichte Rechtsneigung. Die zeigt aber eine Offenheit gegenüber Menschen. Sie zeigt emotionale Wärme und Kommunikationsbereitschaft.
Woher hast du das? Hast du mal so einen Lehrgang gemacht?
Überhaupt nicht.
Oder alles nur einfach ausgedacht?
Nein, ich habe die KI befragt.
Ich glaube es ja nicht.
Ja, ich weiß. Es ist erstmal total entsetzlich. Dann wiederum muss man sagen, da ist dann aber schon natürlich was dran. Also so ist es jetzt nicht. Aber es ist vor allem ein Spaß. Also ich will nicht, dass du es ernst nimmst.
Doch. Also. Natürlich.
Doch. Okay, Großbuchstaben. Jetzt, das fand ich den lustigsten Satz hier. Großbuchstaben, Doppelpunkt. Besonders der erste Buchstabe B ist markant und kunstvoll. Bei Bettina Böttinger.
Ja, natürlich.
Ne? Ja, warum wohl? Zeugt von starkem Selbstbewusstsein, Wunsch nach Individualität oder Ausdrucksstärke. Aber es ist doch krass, gell, wie das alles passt. Oder erkennst du dich daran nicht wieder? Doch.
Ja, natürlich. Aber es ist mir jetzt schon wieder fast zu positiv, ehrlich gesagt.
Ja. Das stimmt, da hätte ich noch mal nachbessern müssen und gesagt, gibt es auch etwas Negatives? Aber vielleicht kommt ja noch etwas. Warst du immer ein selbstbewusster Mensch?
Nein, überhaupt nicht.
Wann hat sich das geändert?
Ich glaube, mit Also ich musste mein Studium selbst verdienen, im Wesentlichen. Und ich habe in einer Kneipe auch gearbeitet, die es heute noch gibt in Bonn, in der Jazzgalerie. Ja. Und da mussten wir uns alle Kellner, Kellnerinnen, mussten wir uns schon durchsetzen. Vor allen Dingen, wenn Karneval drohte. Also, da war da die Hölle los. Und
durchsetzen heißt was in dem Fall?
Sich nichts bieten lassen von angetrunkenen, übergriffigen Gästen. Wir waren alle jung. Ist jetzt nicht so, als würden da irgendwelche, hätten da so Pöbler rumgesessen. Das nicht, aber in Kneipen und dann nach 1 Uhr nachts herrscht schon ein lockerer, um nicht zu sagen aggressiver Ton. Manchmal, manchmal auch nicht. Und da musste ich schon Selbstbewusstsein entwickeln, um mich durchzusetzen. Und dann kam es natürlich tatsächlich mit dem Beginn, journalistisch zu arbeiten. Das war auch während des Studiums schon. Und da habe ich gedacht, aha, das ist interessant. Du musst jetzt für das, was du da so aufschreibst, musst du auch natürlich sozusagen gerade stehen. Also wenn dann ein Anruf kommt, entweder positiv, danke für das, was da geschrieben war, oder aber auch, was soll denn der Quark, musst du dann einfach so einen eine klare Linie verfolgen. Ja. So, und dich nicht verstecken oder klein machen lassen oder was auch immer. Das war, glaube ich, ganz entscheidend.
Wann war das mal herausfordernd? Nach welchem Artikel, den du geschrieben hattest? Oder vielleicht auch später natürlich ein Interview?
Also ganz ehrlich, ich habe einmal eine Delegation aus der DDR begleitet. Wir reden über die Jahre so 86 und ich habe für den Mantel der Zeitung, also für den vorderen politischen Teil, dann einen Bericht über diesen Tag in Bonn geschrieben und dieser Artikel ist ideologisch geändert worden. Also diese DDR-Delegation war indoktriniert und doof und ich weiß nicht was alles. Und das stimmte einfach nicht. Und es war mein Artikel mit meinem Namen.
Oh.
Und erstmal war es mir unangenehm der Delegation gegenüber. Die waren aber schon wieder weg. Also insofern war das jetzt nicht mein Cup of Tea. Aber ich habe mich dann schon beschwert, dass es in meinen Augen so nicht geht, was ja auch richtig ist.
Okay. Also war der Chefredakteur, der da was geändert hat.
Der Lokalchef, ja.
Der Lokalchef. Aber du konntest dich durchsetzen.
Ja, ich hab meine Meinung gesagt. Das ist nicht unbedingt, dass ich mich durchsetzen konnte. Aber dann dazu stehen, was in meinen Augen richtig war. Das war schon nötig.
Was hat dir Selbstbewusstsein gegeben? Also was war es? War es einfach, solche Situationen durchzustehen und da einfach mal wirklich seine Frau gestanden zu haben und sich geäußert zu haben? Auch reicht es schon, um Selbstbewusstsein zu entwickeln?
Nee, ich war immer erstaunt während meines Studiums, als ich mein Philosophikum beispielsweise mal mit 1 machte. Ich war nicht so eine fleißige Studentin. Ich war sehr interessiert, aber nicht unbedingt so eine Musterstudentin. Als dann der Professor kam und sagte, das freut mich sehr, damit habe ich auch gerechnet. Ja, wieso das denn? Ich nicht. Also ich wurde manchmal von anderen besser eingeschätzt, als ich es mir selber zugestanden habe. Und auch das hängt dann mit dem Journalismus zusammen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich das, glaube ich, dabei war zu lernen. Und gerade als ich zum BDR kam, ich war entfesselt, um ehrlich zu sein. Ich war da, wo ich dachte, du hättest niemals geglaubt, dass du hier hinkommst, wo du mit deiner Arbeit so glücklich bist und so viele Möglichkeiten hast. Ja. Ich habe im Regionalbüro angefangen. Auch alles eine längere Geschichte, aber die mache ich jetzt ganz kurz und konnte eigentlich da alles machen. Ich konnte Ü-Wagen morgens live machen, ich konnte Reportagen machen, ich konnte einfach Meldungen schreiben und bekam dafür auch Kohle und bekam sehr viel Lob, sowohl von den Zuhörenden wie aber auch von meinem Chef damals in Köln. Und das war tatsächlich so, dass ich dachte, das ist es. Ich habe wirklich das gefunden, was mich als Mensch und als Berufstätige wirklich erfüllt. Und ich bin eine Anhängerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und habe da eine großartige Lernzeit auch gehabt. Aber die Lernzeit war gleichzeitig schon so, dass ich alles mich ausgeführt habe. Ich habe Learning by Doing tatsächlich auch, denn vorher habe ich ja Zeitung gemacht. Ja. Und das war einfach großartig.
Witzigerweise, eben hat es geklingelt hier bei uns.
Das war ich nicht.
Nee, ich habe meins auch ausgeschaltet. Ist das nicht geil? Plötzlich macht es so pling, pling, pling. Ja. Ich habe aber noch ein iPad da, was aber eigentlich keinen Empfang hat. Weder mobil, noch ist es im WLAN.
Ich bin raus.
Aber es hat geklingelt. Ich fand es jetzt nur sehr erfrischend. Vielleicht hat aber auch irgendeiner sein Handy vergessen und ist noch in diesem Schrank da oder so, weil wir vorhin extra alles ausgemacht haben. Sehr schön. So, dann gehen wir noch einfach die Verbindung zwischen den Buchstaben, teilweise verbunden, teilweise getrennt. Zeigt die Balance zwischen Intuition und logischem Denken, hört man ja auch ganz gerne. Rundungen gegen Ecken, es ist eine Mischung aus runden und eckigen Formen, das spricht für eine flexible, auch hier wieder kreative Persönlichkeit mit rationalen Tendenzen. Was Was schlägt stärker aus? Ist es das Rationale oder das Emotionale?
Ich glaube, das hält sich Herz oder die Kopf. Waage, das, muss ja. ich ganz ehrlich
das
sagen.
Das sieht man auch in deiner Schrift.
Also ich glaube, ja, du Graphologe, du Hobby-Graphologe mit KI-Hilfe. Ich glaube, dass ich tatsächlich sehr emotional bin. Ich bin auch sehr leicht zu berühren. Geschichten berühren mich sehr leicht, Menschen berühren mich sehr leicht. Gleichzeitig habe ich aber auch ein großes Verantwortungsbewusstsein, sowohl immer in meinen Sendungen gehabt. Ich habe mich nie in der Zeit vertan. Dass es mir passiert ist, dass ich in einem Gespräch so drin war, dass ich einen Gast sozusagen hinterher so ausläppern lasse, dass der dann nur noch statt seiner 13 Minuten 5 hat oder 6. Ja. Das ist mir niemals passiert, weil ich immer darauf geachtet habe, dass ich wirklich jedem Gast, egal wie wichtig er scheint oder welche Position er in der Gesellschaft einnimmt, dass ich den nicht besser behandle als eine beispielsweise nicht prominente Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist mir wirklich auch immer geglückt. Auch wenn ich natürlich auch zum Teil, aber das Beeindruckste waren nicht jetzt irgendwelche Stars, sondern es waren genauso Geschichten von Menschen, die was bewegen wollten in der Welt. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Beruf gewesen. Deswegen habe ich es auch so lange gemacht oder an dieser Tätigkeit besser gesagt. Deswegen habe ich aber auch gesagt, so 30 Jahre, das Leben ist ja doch schneller vorbei, als man so denkt, wenn man jünger ist. Mhm. Und es gibt noch eine Menge zu tun und muss ich jetzt unbedingt noch. Ich werde nächstes Jahr 70, ich darf das ganz offen sagen, steht ja so in der Zeitung, Klammer auf, 68.
Also es bleibt auch immer so, weil es immer besser klingt, 68.
Ja, ich bleibe bei 68.
Es bleibt immer so, bleibt immer 68er.
Das ist eine gute Idee. Und deswegen habe ich gedacht, komm, es gibt noch viel zu machen und so viel zu erleben und man muss sich kümmern.
Ja. Dein Podcast heißt ja Zwischen den Zeilen und es geht ja um Schlagzeilen.
Auch.
Also ja, auch, natürlich, klar. Es geht um alles, aber man braucht ja irgendwo so einen Aufhänger.
Ja,
man hangelt sich so entlang und sowas. Ne?
Ja, das ist so ein roter Faden, den man aufnehmen kann, wenn man möchte und man liegen lassen kann, wenn man nicht möchte.
Das ist ja auch eine dankbare Geschichte, ne? Anhand von so Schlagzeilen.
Das ist also, super.
Das erspart einem auch eigentlich wahnsinnig viel Arbeit.
Ja, das
muss nicht sein. Ich sage mal so, wenn man wollte, könnte.
Ja, ja, ja. Es ist lustig, weil wenn Dinge länger her sind und man liest es nochmal und recherchiert das und konfrontiert die Person damit, ist es oft auch einfach lustig und unterhaltsam. Was? Das habe ich gesagt? Never. Doch. Ja, dann und dann und dann.
Jetzt habe ich natürlich einfach auch nur geschaut, gab es über dich irgendwie eine schöne Schlagzeile, über die man sprechen könnte? Würde dir eine einfallen?
Also wir haben uns mit Annette Frier, also ich habe mich ja auch mal ausgetauscht, auch nach der Sendung noch, und haben wir uns wirklich kaputt gelacht. Weil sie fragte mich dann, wie war das denn bei dir? Und so, ich sage, ich erinnere mich nur an einen Radiobericht vom Deutschlandfunk. Da war damals Bastian Sick, der sich der deutschen Sprache verschrieben hatte. Und es gab eine riesen unterhaltsame Show in der Lanxess Arena, Riesending. Und ich habe da auch irgendwie mitgemacht, keine Ahnung. Und höre morgens im Radio die Besprechung dieses Abends. Und dann schließt er mit den Worten, Bettina Böttinger, wie immer schrecklich. Hör mal. Ich saß da, ich guckte das Radio an und dachte, habe ich mich jetzt verhört? Das fand ich so wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen krass.
Ja, auch richtig journalistisch, aber ist so richtig gut.
Nachrecherchiert, also.
Bettina Böttinger, wie immer schrecklich. Okay, was hat's gemacht mit dir?
Ich habe dann hinterher schon drüber geschmunzelt, aber im ersten Mal habe ich gesagt, was? Habe ich mich jetzt verhört? Das kann ja doch nicht bringen.
Warst du am Steuer oder saß
Nein,
du am
ich war
Auto?
Zu Hause.
Du warst zu Hause.
Zum Glück.
Also. Hast du jemals einen Shitstorm
erlebt? Ja, ich hatte in diesem Jahr einen Shitstorm. Das war aber der erste und hoffentlich auch letzte, weil ich mich dazu habe hinreißen lassen. An dem Tag, als die drei israelischen Geiseln befreit wurden, freigelassen wurden von diesen bewaffneten Hamas-Verbrechern, darf ich ordnungsgemäß sagen. Und das Ganze hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Und nachdem, was sie mitgemacht hatten, dann wurden sie eben nochmal gedemütigt. Und dann hat ein pro-palästinensischer Tweet das Wort gebraucht, das seien only animals, Tiere. Mhm. Und daraufhin habe ich geantwortet, aber in einer unangemessenen Form, wie ich ganz offen gesagt habe. Ich habe mich auch hinterher entschuldigt. In einem großen Zeitungsinterview, ich stehe auch dazu, ich bin in die Falle getappt, dass man gerade in den sozialen Netzwerken plötzlich was raushaut, was man vielleicht bei geschlossener Tür zu Hause mal sagen kann, wenn man mal kräftiger. Aber das darf man natürlich nie in der Öffentlichkeit machen.
Okay, was hattest du geschrieben?
Das würde ich mir
nicht. Ach, du wirst es nicht mehr wiederholen?
Nein, möchte ich nicht wiederholen. Also. Es war unangemessen, ich habe mich dafür entschuldigt, ist alles gut. Aber es hat mir auch gezeigt, wo wir leben, weil die Form von Morddrohungen, die ich daraufhin bekommen habe, war ja noch dreimal so unangemessen wie das, was ich da geschrieben habe. So ist es ja mal nicht.
Achso, ich weiß auch jetzt, was es war. Aber ich soll es jetzt nicht wiederholen, oder?
Nee, das
war. Weil es war die einzige Schlagzeile von dir, die ich sozusagen gefunden habe.
Ja, da gibt es aber noch mehr.
Ja, habe ich aber nicht gefunden.
Ja.
Hab echt lange gesucht.
Ja.
Haben die dich geärgert damals?
Also nee, geärgert nicht. Es hat mir was klar gemacht. Zum Beispiel, dass wir in diesem Land zu Debatten oder Nachfragen offensichtlich nur noch sehr schwer in der Lage sind. Weil es hätte ja sein können, statt im Internet zu pöbeln und zu drohen und zu beschimpfen, hätte man ja auch mal schreiben können zum Beispiel. Ja. Kann man ja. Und nachfragen oder irgendwas. Aber das ist aus der Mode gekommen. Wenn, dann ist es so wie im Mittelalter am Pranger. Dann haut man weiter drauf. Und ich habe heute Morgen noch, da schrieb jemand, warum hast du dich nie entschuldigt? Dann habe ich aber dann auch zurückgeschrieben, wie kommen Sie darauf? Sie hätten doch auch fragen können, haben Sie sich eigentlich jemals entschuldigt? Mhm. Dann hätte ich darauf entsprechend antworten können. Habe ich dann auch getan, aber das geht eben heutzutage leider etwas verloren, weil dieses Überemotionale dann tatsächlich Überhand nimmt.
Würdest du gerne in deinem Podcast mit Alice Weidel sprechen?
Nein. Ich kann auch genau begründen, warum. Weil ich glaube, dass jedes Gespräch eine Eigendynamik hat. Und du kannst nie sicher sein, du kannst noch so gewieft in Vorbereitung und Rhetorik sein, du kannst nie sicher sein, dass die andere Person einen besseren Schnitt aus einem Interview macht. Und ich möchte nicht die AfD unterstützen in diesem Land. Ich bin übrigens auch nicht für ein Verbot der Partei, weil ich finde, eine solche Partei kann man nicht verbieten. Da muss ich inhaltlich auseinandersetzen mit den Thesen, die sie bringt. Ja, aber ich möchte nicht in ein Gespräch gehen von unbestimmter Dauer, Podcast 60 Minuten. Na, schönen guten Morgen. Da kannst du nicht sicher sein, was da rauskommt. Und ich möchte da keine Schützenhilfe leisten. Oder die Gefahr besteht zumindest, dass es so enden könnte.
Ja.
Sie ist ja rhetorisch sehr, sehr gewieft, vollkommen klar.
Ja.
Aber ich habe mal ein Gespräch mit Gauland, zwischen Gauland und dem verstorbenen Baum gehört, Gerd Baum.
Mhm, von der FDP.
Und das ist ja so, du hältst ihnen Zitate vor, die sie gesagt haben, und die sagen dann in der Öffentlichkeit, habe ich doch nie gesagt. Das stimmt doch gar nicht, habe ich doch nie gesagt. Natürlich haben sie es gesagt, aber es prallt an ihnen ab und Baum erregte sich immer weiter und sagte, das haben sie doch und da und so weiter und so fort. Und da fand ich auch, dass Gauland in seiner ganzen Art da sich sehr geschickt aus der Affäre gezogen hat. Und das kann man ja nicht wollen.
Dann schon wieder, war es Adenauer, der gesagt hat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern?
Exakt.
Das war Adenauer, ne? Euer Local Hero.
Unser Local Hero.
Also, ne? Auch ein Satz, der, sag ich mal, die ganze Zeit überlebt hat, der eigentlich in seiner Weisheit nicht zu toppen ist, oder?
Ja, ist was dran. Weil wir waren ja auch bei Veränderungen im Leben.
Ja. Ja,
das muss jetzt nicht das Geschwätz von gestern sein, aber eine Einstellung, die ich früher hatte, hat sich eben komplett verändert.
Ja.
Das gehört zum Leben.
Nun hast du ja schon mehrfach angesprochen, dass die Demokratie hier in Deutschland Deutschland hier arg unter Druck ist. Und du setzt dich ja auch ein dafür, dass wir die Werte, die wir haben, auf die wir uns eigentlich auch alle verständigen können, dass wir diese Werte schützen. Was könnten wir mehr machen noch, um eine größere Erfolgschance zu haben? Was tun? Also
ich glaube,
noch mehr auf die Straße gehen
ich
und glaub, demonstrieren?
Nee, das ist auf die Straße gehen, das tut ja auch manchmal ganz gut, wenn man sieht, es ist nicht nur irgendein extrem rechter Mob, der das tut, sondern es sind auch andere Leute, die für etwas anderes demonstrieren. Ja, aber ich glaube, das ist eher was für das eigene Gewissen, was dann beruhigt wird oder die eigene Erleichterung. Ich glaube einfach, wir sollten mehr miteinander sprechen. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass solche Podcasts, wo man wirklich ins Gespräch kommt und wo man auch Dinge erläutern kann, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich glaube, wir sollten uns auch dessen bewusst sein, welche Aufgabe der Journalismus in diesem Land hat, der ein freier Journalismus ist, der aber sich davor hüten sollte, auch bestimmte Klischees oder Vorurteile zu bedienen manchmal. Ich will immer Argumente und ich will sozusagen das gesprochene und geschriebene Wort, das ich dann nachvollziehen kann und nachlesen kann.
Kommt nur darauf an, wen man sich dann einlädt. Man muss miteinander ins Gespräch gehen,
ja, aber
nicht jeder eignet sich natürlich dafür.
Ja, aber deswegen habe ich gesagt, mit extremen Rechten möchte ich nicht ins Gespräch kommen, aber mit vielen anderen Menschen, auch wenn sie nicht meine Meinung vertreten, das ist ja langweilig, die kenne ich ja.
Menschen, die sich zum Opfer machen, sind auch quasi, an denen prallst du ab, ne? Da kommst du auch nicht weiter.
Das ist so,
ist ja diese,
da kannst du machen, was du möchtest.
So wie das vorhin klang, und das fand ich eigentlich auch ganz schön, wirkt es nicht so, als müsstest du auch, und wir reden ja jetzt nicht von der heutigen Zeit, sondern vor 30 Jahren zum Beispiel, Hindernisse überwinden, weil du eine Frau warst? Oder kanntest du das?
Nee,
eigentlich
aber
nicht.
Irgendwann kapiert das jede Frau.
Ja, ja. Aber in deinem Fall hast du nie Hindernisse empfunden, oder?
Doch, ständig.
Auch bei der Arbeit?
Ja, natürlich.
Okay. Ich dachte, es klang so, als hättest du wirklich Menschen, die dich von Anfang an gefördert haben und dich auch nach vorne geschoben haben, obwohl du es gar nicht wolltest.
Nein, überhaupt nicht. Habe ich aber auch schon klar gemacht, weil du gefragt hast, seit wann hast du Selbstbewusstsein entwickelt? Ja, das war ja nicht von Anfang an da und so. Nee, das habe ich natürlich. Ich habe beispielsweise, als ich die erste oder eine große leitende Stellung übernommen habe, habe ich hinterher erfahren, dass mein männlicher Kollege, der exakt die gleiche Stelle in einem gleichen Format hatte, dass der ganz klein in einer anderen Gehaltsstufe war als ich. Das habe ich aber durch Zufall rausbekommen. Ich habe mir sogar bieten lassen, dass ich in einer Gehaltsstufe geblieben bin und die Gehaltserhöhung, die höhere Besoldung, nur auf Probe bekommen habe. Okay. Da habe ich als junge Frau gedacht, ja, dann werde ich eben beweisen, dass ich das kann. Mhm. Das ist natürlich eine Haltung, die ist völlig irrwitzig. Ja. Sondern mir hätte es anders zugestanden. Und das merkt man eigentlich immer wieder. Und ich merke auch, dass, wenn ich jetzt zurückdenke, viele, die mit mir angefangen haben und sehr erfolgreich waren, dass die irgendwo auf der Strecke geblieben sind. Die sind irgendwann, dann kommen wir wieder zu dieser Mutterschaft als Falle auch. Da muss man sich als Frau in diesem Land häufig entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann entscheidet man sich eben menschlich dann auch mehr für die Kinder. Und wenn ich jetzt gucke, auch Kolleginnen, die alleinerziehend sind, die haben einfach einen sehr schweren Stand. Ja. Es gibt sehr viele, die auch für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, als Freie, die leben in prekären Verhältnissen. Das muss man sich auch mal klar machen. Ja, es werden kaum noch feste Verträge vergeben. Mhm. Es gibt keine großen Alterssicherungsverträge mehr. Die Menschen sind schon sehr auf sich alleine gestellt. Das ist auch ein Umstand, den ich sozial beklage.
Wir wollen zum Abschluss noch kurz unsere Autovervollständigung machen mit dir. Erste Frage hatten wir ja vorhin schon, ja, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Aber du bist völlig entspannt. Das finde ich ganz gut. So, Nummer zwei. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Geräusch, ich muss dann einfach sagen, Soundtrack meines Lebens, es ist Musik von Johann Sebastian Bach.
Witzig. Dieser Weihnachtsfilm war auch klasse, oder? David Striesow, Verena Altenberger, fand ich sehr schön. Wobei du als Bach-Fan siehst das vielleicht nochmal wieder ganz anders.
Ja, ich bin ja keine Expertin in dem Sinne. Ich höre die Musik gerne, ich beschäftige mich mit ihr, aber ich bin trotzdem keine Expertin. Aber das ist ein Soundtrack meines Lebens und ansonsten muss ich einfach ganz banal sagen, Dackelgebell gehört auch zum Soundtrack meines Lebens. Ja, vollkommen klar.
Ja, und möglichst nicht auf der Fahrt zwischen Köln und Gardasee.
Bitte im Park draußen.
Ja, aber er war lustig. Johann Sebastian Bach, den du für dich schon ganz, ganz früh entdeckt hast. Wie früh?
Meine Mutter hat natürlich damals Schallplatten gehört.
Ja.
Und die hatte vor allen Dingen Barockmusik zu Hause. Und das kam dann immer. Aber es war genauso gut auch Jazz. Ich bin schon geprägt durch meine Mutter, was Musik angeht. Also Jazz, Billie Holiday oder Ella Fitzgerald gehört eben auch zum Soundtrack meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Und übrigens Hildegard Knef. Das ist eine lebenslange Leidenschaft von mir. Ich habe sie auch kennenlernen dürfen mehrfach. Und das war eine beeindruckende Künstlerin, die in Deutschland auch heute viel zu wenig wertgeschätzt wird, wenn man sich anguckt, was die alles konnte. Als Schauspielerin, als Autorin, als Sängerin. Boah, fantastisch.
Ja, die ist jetzt für, sage ich mal, etwas jüngere Generation komplett aus dem Blickfeld. Es gab ja einen Kinofilm zu ihr, der aber auch in ein paar Programmkinos läuft. Natürlich erstmal groß, erstmal Werbung, paar Filmbeiträge.
Und die hat auch als ältere Frau noch mit Till Brönner zusammengearbeitet, mit ganz tollen jüngeren Musikern und hat sich so viel noch getraut einfach. Und das finde ich auch toll, wenn Menschen sich im Grunde genommen, wenn sie mögen, sollen sie sich ausruhen auf dem, was sie geschafft haben. Aber spannender finde ich die Personen, die immer wieder neugierig sind und einfach weitermachen wollen und dann auch was Neues riskieren, egal ob es an den Erfolg anknüpft oder nicht. Das sind Leute, die ich dann auch wirklich bewundere.
Ach, wie toll. Kannst du ein Instrument spielen selber?
Bedauerlicherweise nein.
Ich auch nicht.
Ja, ist schlimm.
Ist das nicht schlimm?
Ja.
Es ist nicht so das Einzige, was man schon zu Lebzeiten einfach feststellt. Ah, das
aber ganz ehrlich, Christian, es gibt so viel, was ich nicht gut kann, dass ich jetzt nicht noch in meinem Alter mit dem Instrument anfange. Da hätte ich noch was ich nicht gut kann, sondern irgendwie, ja.
Ja, ich frage mich jetzt aber nach allem, was du über dich erzählt hast. Was kannst du denn gut, wenn du selbst für den Talk auch nicht mal talentiert warst? Zumindest am Anfang.
Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen.
Ach, das würdest du so nicht sagen.
Nee, das würde ich
nicht
sagen.
Hatte ich fast so verstanden.
Nee, habe ich das falsch ausgedrückt.
Okay, alles klar.
Nein, weil ich immer gerne auch zugehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und immer Interesse hatte auch an älteren Leuten. Was haben die an Erfahrung? Was kann ich da rauskriegen? Aber eben auch an jüngeren später. Nee, aber ich kann, ich wollte Italienisch lernen, jetzt bin ich radebrechend im Restaurant. Ich wollte besser Französisch können, kann ich aber nicht so gut. Ja. Ich wollte mehr Zeit für, Golf hangel ich da so rum mit meinem 29,5 Handicap, wenn das jemand kennt.
29,5, okay. Ja, ich guck nachher nach.
Nicht gut, es ist einfach nicht gut und ich werde einfach nicht besser. Also es gibt sehr viele Dinge, wo ich dann sage, hätte besser laufen können. Aber ich interessiere mich für Menschen und ich kann, glaube ich, tatsächlich gut, ich kann auch Menschen, glaube ich, sehr gut begeistern. Und wenn du mich fragst, wenn du mich fragen solltest, worauf ich besonders stolz bin, dann muss ich sagen, dass
Warte mal ganz kurz, lass mich dich mal fragen.
Okay.
Worauf bist du, also persönlich, ist gut, ne, wie ich das so mache, weil es ist gut gespielt, oder? Worauf bist du persönlich stolz?
Ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass ich das schwierige Verhältnis zu meiner Mutter am Schluss unglaublich gut hinbekommen habe, die ganzen letzten Jahre.
Ja.
Und dass ich das Geld, was ich verdient habe, dazu benutzen konnte, sie, die finanziell klamm war, wirklich, wirklich zu unterstützen und ihr den Lebensabend in einer Seniorenresidenz zu ermöglichen. Darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich viele soziale Verbände unterstützt habe in meinem Leben, dass ich versucht habe, das, was ich auch an Glück hatte, dass ich das irgendwo auch zu teilen.
Ja.
Darauf bin ich auch ehrlich gesagt, stolz ist sowieso so ein komisches Wort, aber da blicke ich zufrieden zurück und weiter nach vorne.
War deine Mutter bei dir in der Nähe dann, als sie im Seniorenheim war, dass du ihr ermöglicht hast?
Meine Mutter, wir waren ja aus Düsseldorf,
genau.
Meine Mutter ist auch da.
Und dann ist auch da.
Ist immer da geblieben.
Das war ihre Hut.
Ich bin auch nicht weit rumgekommen, so ist ja nicht, ne?
Naja, aber du warst schon mal am Gardasee. Und in Afghanistan.
Und in Bosnien.
Also,
ja, also gut.
Von daher, aber ich muss, ich meine, du kennst es, du bist ja selber auch in meiner Rolle 100 Jahre lang gewesen. Aber weil es einfach so ein Kapitel ist, was jeden betrifft, das Verhältnis zu deiner Mutter, warum war das so distanziert? Hat sie dich sehr jung bekommen?
Nee, mit 28, aber sie hätte mich nicht bekommen dürfen, weil sie ansteckend krank war. Das war eine Nachkriegsgeschichte. Tuberkulose, offene, war damals eine Massenerkrankung, eine Massenerscheinung. Nun war sie aber gleichzeitig sehr attraktiv.
Ja.
Und mein Vater hat sich in sie verliebt und sie wurde schwanger. Und das war aber immer schwierig, weil sie sehr oft tatsächlich in Kliniken verbringen musste. Sehr viele Monate, beziehungsweise insgesamt auch wirklich Jahre. Und das macht das natürlich schwierig, denn eine Mutter ihr Kind, ihr Baby schon abgeben muss. Wie stellst du immer wieder eine Nähe her? Ja, das war sicherlich sehr schwierig. Und dann war meine Mutter auch sehr eigenwillig und wollte eigentlich, dass ich so werde, wie sie es wollte.
Mhm.
Ich wollte es aber irgendwie anders.
Und was wollte sie, dass du wirst?
Das habe ich nicht ganz rausgefunden. Das hat mich auch ehrlich gesagt nicht ganz interessiert. Aber wir waren trotzdem sehr, sehr eng. Wir haben uns aber auch wirklich aneinander abgearbeitet, muss ich sagen.
Okay.
Und es ist ein großer Trost, finde ich, dass die letzten 15 Jahre, dass das dann sehr, sehr schön war.
Das ist aber voll schön, das zu hören.
Ja, es war total schön. Ich war auch die letzten Tage bei ihr und das war dann wirklich alles gut. Und ich hatte immer Zeit meines Lebens das Gefühl, es ist nie genug. Es ist nie genug, was ich versuche zu machen und zu tun. Es ist einfach nie genug. Und am allerletzten Tag, bevor sie gestorben ist, im Krankenhaus, habe ich ihr noch alles, ich habe noch übers Netz eine Maniküre organisiert. Ich habe ihr aus dem Restaurant Risotto geholt. Es ging ihr plötzlich nochmal besser. Und dann hat sie mich irgendwann angeguckt und gesagt, gibt es eigentlich irgendwas, woran du nicht denkst? Und dieser Satz war meine Absolution.
Gibt es irgendwas, woran du nicht denkst? Okay, was das größte Kompliment von allem ist.
Ja.
Und dieses.
Weil da hatte ich einmal mal alles richtig gemacht.
Toll. Es war ja dann doch ein Bedürfnis, das noch mitzugeben, dann wahrscheinlich.
Das war auch sehr
schön. Aber dieses nie genug, hattest du selber das Gefühl, nie genug zu sein für sie? Auch das?
Also
das
ist ja wenn du es permanent hörst, dann zweifelst du
ja
immer an dir. Aber als sie in der Seniorenresidenz war, dann hat irgendwann die Leiterin, die sehr nett war, die meine Mutter sehr schätzte, gesagt, Frau Böttinger, also zu mir, ich kann ja eins versichern, hier leben sehr viele Menschen und es gibt, an einer Hand kann ich sie abzählen, die so viel für ihre Mutter, ihren Vater machen wie sie. Mhm. Machen sich keinen Kopf.
Ja.
Das war natürlich auch ganz gut.
Das stimmt. Aber du hast es nicht von der Mutter gehört. Erst später.
Erst am vorletzten Tag
des Lebens. Ja, das muss dann auch wirklich reichen. Also, okay. Dann dennoch dieser kleine Satz, denn ich hatte gedacht, du würdest den schon in Ansätzen beantworten, aber es ging dann doch wieder nur um Dinge, die du jetzt nicht mehr so gut kannst. Außer natürlich, klar, Menschen zusammenzubringen. Aber mein geheimes Talent, von dem niemand weiß, was ich kann.
Ich fürchte, das gibt es nicht. Ich glaube, ich habe ein. Ich glaube, das ist nicht geheim. Ich glaube, ich habe ein gutes Auge für Kunst. Das glaube ich schon.
Kunst.
Das ist mir wichtig. Damit beschäftige ich mich sehr stark. Und da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Auge.
Es führt dich ja auch in die USA dann wieder jetzt im September, wenn sie dich reinlassen.
Ja.
Also wir müssen aufpassen, was wir jetzt sagen. Wird ja auch alles abgehört und abgescannt und so.
Natürlich.
Und angeblich schauen sie ja dein Instagram durch.
Ja.
Man kann sich das nicht vorstellen im Prinzip, oder?
Nein.
Aber man hat es gehört, dass es so war.
Und ich fürchte, das stimmt.
Mein Adrenalin, das hole ich mir, wenn...
Wenn ich mir hole?
Ja.
Das ist automatisch da. Das ist
Also du hast immer Adrenalin. Krass, du bist ein Wunder.
Ich bin schon sehr temperamentvoll, ja. Also und bei bestimmten Gelegenheiten wird es noch ein bisschen höher, aber es ist eigentlich immer da. Also ich habe von meiner Mutter die Energie, muss ich dazu sagen. Das war immer so.
Okay. Das ist ja auch ganz schön. Du kannst es sogar direkt auf sie zurückführen. Deinen Vater hast du nie kennengelernt.
Doch,
gab es schon.
Ja, mein Vater war ein extrem gut aussehender Mann, wie meine Mutter übrigens auch. Ich weiß nicht, bei mir hat es nicht ganz gereicht, aber ich bin ganz zufrieden.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, ich bitte dich.
Nein, die waren wirklich beide ein extrem schönes Paar. Und aber die Ehe hat nicht gehalten. Also Schönheit reicht nicht.
Nein.
Aber beide hatten einen sehr guten Humor. Ich sage jetzt nichts mehr.
Ja, aber den hast du dann auch von ihnen. Ich meine, sie waren Rheinländer und das wurde an dich weitergegeben.
Es wurde ein bisschen weitergegeben.
Ja. Kennst du irgendeinen Rheinländerin, an die nicht das weitergegeben wurde?
Meinst du, ich sage jetzt ja, nein? Tue ich nicht. Nein.
Meinst du, ich sage jetzt ja, nein? Wie, was, wo?
Nein.
Die Antwort.
Kenn ich
meinst
nicht.
Du, ich sage jetzt ja, nein?
Wir sind alle gut drauf.
Natürlich. So, lass mich zum Schluss noch fragen, wie geht's deinem Weinberg?
Super. Super.
Ja, denn Wein spielt ja auch eine gute Rolle. Und du hast ja auch bei deinem Gespräch mit Werner Höfer.
Es ist kein Weinberg, sondern es ist wirklich nur ein Hektar.
Eine Parzelle.
Eine große Parzelle, ein Hektar, Terrassenmosel.
Auf einem Weinberg.
Winningen, ja natürlich,
ja,
Teil eines Weinbergs.
Also, das meine
es ist, ich mache jetzt Reklame und zwar gnadenlos. Es ist das Weingut Knebel in Winningen an der Untermosel. Mhm. Und sie machen fantastischen Wein. Und meine Parzelle bauen sie einfach mit aus. Und es sind wahnsinnig nette Leute.
Das ist Wein, den aber vor allem für dich abfüllen lässt? Also er wird
jetzt
nicht verkauft.
Ganz ehrlich, Christian, 700 Flaschen im Jahr schaffe ich nicht mal. Ja? Das heißt, ich habe mit denen einfach eine Vereinbarung.
Pro Tag 2 Liter, wo eine am Tag verschenkt. Also jeden Tag eine Flasche und eine verschenkt.
Ja, aber wisst ihr was, liebe Knebels, ja, ihr baut es mit aus und ihr habt ja auch verschiedene Lagen und ich kriege dann immer meine Prozente. Das ist dann so fahren wir seit 30 Jahren gut damit.
Okay, aber gibt es ein Label für deinen Wein?
Könnte es geben, finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen ambitioniert. Okay. Also da soll Knebel draufstehen, das ist gut.
Aber es ist ein Spaß. Also ich meine, die KI macht dir sofort ein Label.
Ich möchte das aber nicht, das finde ich zu angeberisch.
Okay. Find ich geil. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie kommst du
Es ist eine sehr lustige Geschichte. Ich wurde mal irgendwann gefragt, was ist Ihr Traum vom Glück? Und habe ich gesagt, ein eigener Weinberg. Daraufhin machte ich...
Aber ernst gemeint?
Ja, da machte ich. Aber ja, was sagt man da? Ein Stück vom Mond oder was? Ich habe gesagt, eigener Weinberg.
Stück vom Mond fände ich richtig
ja,
gut.
Und ich saß auf jeden Fall gerade in einer Ayurveda-Kur. Für relativ viel Geld wollte ich vom Stress runterkommen und trank nur heißes Wasser und nahm sehr wenig zu mir. Und dann rief mich ein Vertreter des Bernkasler Versteigerungsringes an und sagte, haben Sie nicht Interesse? Ist ein bisschen Werbung für die, an der Mosel so eine kleine Parzelle zu kaufen. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und ich hole sie ab, wir fahren dahin. Und so lernte ich dieses Ehepaar Knebel. Er ist inzwischen verstorben. Der Sohnemann damals so ist inzwischen derjenige, der es übernommen hat, Matthias Knebel. Ich war sehr beeindruckt von dieser unglaublich sympathischen Winzerfamilie. Ich hatte auch Kritiken gelesen, super Wein. Ja. Und dann sagten die dann, jetzt machen wir mal eine kleine Weinprobe. Da habe ich gesagt, nee, ich nicht. Ich bezahle gerade viel Geld für heißes Wasser. Jetzt kann ich keine Weinprobe, geht nicht. Ja, Sie müssen das doch probieren, was Sie kaufen. Nee, habe ich gesagt, ich vertraue Ihnen, dass der gut schmeckt. Das machen wir jetzt so. Und ich habe wirklich keinen Tropfen Wein probiert. Ich wollte das nicht. Da bin ich schon mal meine Leber schone und alles und wirklich alles gesund mache, alle Giftstoffe raus aus meinem Körper, dann trinke ich doch jetzt kein Glas Weißwein. Und dann, als ich sie hinter mir hatte.
Ja, als Besitzerin.
War super.
Okay, wo warst du da, als du es getrunken hast? Diesen ersten
Zu Hause. Nee, das habe ich, glaube ich, in Winningen.
Das schon noch in Winningen.
Ja, später.
Was war, jetzt kommt es ja, die wertvollste Flasche, die du jemals in deiner eigenen Hand gehalten hast an Wein?
Also ich sage jetzt mal, natürlich träume ich davon, in meinem fortgeschrittenen Alter irgendwann doch Chateau Petrus zu probieren.
Okay, also sag mir persönlich nichts, aber
das ist einer der teuersten Weine der Welt und einer der berühmtesten, aber ich bin wirklich nicht bereit das ist ja absurd, für eine Flasche Wein ein paar tausend Euro zu bezahlen. Ich finde das albern. Das sollen irgendwelche Tech-Milliardäre machen und die können mir den von mir aus wegsaufen. Aber ich bekam, als ich 17 Jahre alt war, bekam ich zu Weihnachten von einem sehr, sehr guten Freund, der mich so ein bisschen in die Weinkunde eingeführt hat, eine gute Flasche Eltviller Taubenberg 1971. War also da schon älter. Mhm. Also ein paar Jahre, 3 Jahre alt oder so. Und 71 war im Rheingau ein Jahrhundertweingang. Und ich habe diese Flasche wirklich gehütet. Und ich habe sie dann Jahre später, an einem Abend, wo mir irgendwas Schönes passiert ist, ich weiß nicht, während des Studiums, ich habe die immer vorsichtig mittransportiert. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwann, das muss aber wirklich Ende der 70er oder Mitte 80er vielleicht schon, da habe ich sie aufgemacht und ich gebe zu, ich habe sie ganz alleine getrunken. Und es war ein Traum.
Okay.
Diese Flasche werde ich nie vergessen und den schenkenden Freund auch nicht.
Und sie hat auch wirklich nach so viel Geld geschmeckt. Also auch sie
der war ja jetzt nicht, kann sie nicht vergleichen, der wird, was
Nein,
weiß ich.
Stimmt, das war jetzt nicht
so. Es war ein guter Wein, aber jetzt keiner, wo man denkt, die haben ja eine Meise, die so viel Geld ausgeben.
Denn ich habe einen schönen Zeitungsartikel gelesen über 3 Freunde, die wirklich so einen 10.000 Euro Wein oder sowas geöffnet haben und haben sie alle 3 getrunken und dachten noch, ja gut, also.
Ja, man bezahlt diese Besonderheit und den Namen und so, ich möchte das nicht.
Ja, also Geschmacklich hat es sie dann überraschenderweise auch für sie selber gar nicht so vom Hocker gehauen.
Ja, das ist gar nicht so überraschend, aber ich habe gute Kontakte und ich war neulich noch am Gardasee unterwegs und fuhr nach Sirmione und rief dann, beziehungsweise schrieb eine WhatsApp an die großartige Sommelier, die Stern, wie sie in Köln genannt wird. Hast du mal Gartentipp? Und sie schrieb sofort zurück und ich bin dann da hingefahren zu dem Weingut und das war wirklich super. Mit der vielen, vielen Dank, sehr gut. Oder Roman Eichensberger. Ich meine, Journalismus ist für mich der absolute Traumberuf. Aber in meinem nächsten Leben könnte es sein, dass ich Sommelier werde. Ich habe auch schon wirklich mit 17, 18 habe ich mir Bücher angelegt und die Weinlagen notiert in Frankreich, in Deutschland und so. Und ich kenne mich da ganz gut aus.
Das sind doch beste Voraussetzungen. Warum nicht jetzt noch?
Ich habe ja mir zwei Dinge gewünscht nach dem Ende vom Kölner Treff. A, ich wollte kraulen lernen. Ich bin immer noch dabei. Also ich puste noch ein bisschen im Wasser rum, aber es wird.
Ist das schwer? Ja. Also kraulen an sich ist, also kriegt man das nicht in der Schule?
Nein, ich kann nur Brust schwimmen. Okay. Und ich wollte einen Dackel den zweiten haben, habe ich auch geschafft. Aber eigentlich möchte ich gerne noch nebenbei eine Sommelier, also eine Privatausbildung so machen.
Mach das doch einfach nur aus Spaß. Ja. Warum nicht?
Stimmt.
Man muss lernen halt.
Ja, man hat da noch gute Kontakte und kriegt dann schon ein paar besondere Tropfen. Mhm. Hoffe ich zumindest.
Man muss aber richtig, richtig lernen dafür.
Natürlich.
Das ist, glaube ich, wahnsinnig aufwendig. Ja.
Und auch da muss ich wieder gestehen, ich habe nicht so die absolute Supernase.
Okay. Hm. Würdest du die Disziplin mitbringen, diese harte Schule noch
hart zu trinken, durchzustehen?
Ja. Nicht zu trinken, also zu probieren. Und dann musst du ja sagen, irgendwie, ja, das schmeckt nach Erde aus Kalifornien und so. Also, aber gut.
Ich weiß nicht, die Disziplin, jeden Schluck wieder auszuspucken, das finde ich die wahre Herausforderung. Denn wenn du das wirklich testest, dann spuckst du logischerweise auch ein bisschen hinterher besoffen.
Stimmt.
Ja, das ist natürlich auch immer schade.
Nee. Es bleibt beim Trinken, ohne dass wir jetzt den Alkohol hier verherrlichen wollen. Überhaupt nicht. Bettina, ich danke dir für die Begegnung.
Es war eine schöne Stunde, muss ich sagen.
Ja, sogar über eine Stunde.
Aber, das ist ein Problem.
Aber Zeit vergeht. Nee, wieso? Wir haben keine Begrenzung. Ah. Zeit vergeht. Weißt du, wenn man sich amüsiert. Time flies when you're having fun. Wie der Engländer mal sagt, wie der Amerikaner sagt, kannst du vielleicht auch im September in den USA dann anbringen. Ja. Ach, wir sind schon durch mit der Leibesvisite. In der Zollstelle. Oder so weiter. Ja, yeah, time flies when you're having fun. Bettina, dir viel Spaß, viel Erfolg auch für deinen neuen Podcast, den du machst, Zwischen den Zeilen. Dankeschön für heute und bis die Tage wieder.
Ich danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Was ist richtig geil?
Was nervt?
Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?
Club, einfach nur Club. Man hast du dich immer abgeschossen. Juppies hießen die, Juppies. So eine kleine Erdbeerschnäpse, konntest du dann mal trinken.
Also am Anfang war ich wirklich nur die da stand und herzlich willkommen, Halle Pizza. Und dann musste ich in den Puff liefern.
Wirklich?
Ja.
Wir sprechen mit Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde oder mit Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera. Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
OKF. Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.